Ja, halli, hallo und Hallöchen und herzlich willkommen bei Behind the Story. Wir sind schon in der Ausgabe 45 und wenn du das hörst, hattest du vielleicht schon Sommerferien oder bist vielleicht gerade noch drin. Ich hoffe, egal wo du gerade bist, du hast eine gute Zeit und freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst. Du weißt das ja, bei Behind the Story schauen wir uns am digitalen Lagerfeuer Heldenreisen an. Und Heldenreisen bedeutet Lebensreisen. Geschichten von interessanten Menschen. Menschen, die mir in meinem Alltag aufgefallen sind und von denen ich aus irgendeinem Grund gedacht habe, das würde uns im Podcast sehr viel weiterbringen, mit diesem Mensch über sein, über ihr Leben zu reden. Und genau so ein Mensch sitzt mir auch heute gegenüber. Heute in dieser Ausgabe 45 habe ich die als Gast die liebe Ines Wasch-Huhn. Und sie ist eine Frau, die sich beruflich hauptsächlich mit Leadership oder wie wir in Deutsch ja gerne sagen, mit Führung beschäftigt. Aber nicht mit Führung als Organigrammposition oder als Titel, sondern sie arbeitet mit einem Ansatz, Leadership, Branding und Leadership Spaces wirklich so zu implementieren. So habe ich sie zumindest verstanden. Dabei arbeitet sie sehr viel mit Sprache und Dialog, was mich sehr neugierig gemacht hat. Und so kamen wir irgendwie dann auch zusammen. Ja, und es geht also nicht nur um Herkunft, Prägung, ihr Studium, über Psychologie, über HR, über Führung. Alles das sind Dinge, die interessant sind. Aber für mich interessiert vor allen Dingen, warum sie sagt, dass gute Führung vielleicht weniger mit Lautstärke und mehr mit Wirkung zu tun hat. Auf jeden Fall hat sie, und das weiß ich, eine sehr spannende Lebensreise. Und deswegen sage ich jetzt mal herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen, liebe Ines Wasch-Huhn.
Danke dir, Wolfgang, für die Einladung. Ja, bin auch sehr gespannt, wo uns das Gespräch heute hinführt. Und das würde ich sagen, dann lass uns starten.
Ja, bist du eigentlich Podcast-Profi oder hast du schon mehrere gemacht oder wie sieht das da bei dir aus?
Nee, Podcasts habe ich jetzt so noch nicht gemacht. Das ist tatsächlich heute auch mein erstes Podcast-Interview.
Oh, Premiere.
Genau. Und Juhu. Ich glaube, da habe ich mir mit dir auch genau den richtigen Menschen ausgesucht. Hatte ich ja im Vorfeld gesagt, das ist ja immer, wenn man was Neues macht, ist man auch so ein kleines bisschen aufgeregt. Und gleichzeitig ist es aber auch immer schön, auch mal was Neues auszuprobieren. Ich habe schon viele YouTube-Videos gemacht, also vor der Kamera stehen, sprechen, alles gut. Aber es ist doch noch mal was anderes, jetzt auch mal interviewt zu werden. Mhm. Und ich habe, wo du mich gefragt hast, habe ich ja auch gedacht so, okay, so alt bin ich ja noch gar nicht so von meinem Leben zu erzählen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, jeder von uns hat was Spannendes beizutragen und vielleicht ist ein Impuls dabei, der jemandem was hilft.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, alles ist ja beim ersten Mal für jeden Menschen neu. Also insofern herzlich willkommen in dieser Welt. Und zum zweiten, ja, das ist übrigens so eins dieser häufigen Vorurteile beziehungsweise der Bedenken, die mir gegenüber geäußert werden, wenn ich Menschen einlade, dass sie sagen, ich bin ja noch gar nicht so alt und es geht bei diesem Podcast ja nicht irgendwie um Lebenswerk, sondern es geht um Entscheidungen, es geht um Abzweigungen im Leben, es geht auch vielleicht um Ansichten und Perspektiven, die wir nach draußen geben und das kann ein 15-Jähriger genauso wie ein 75-Jähriger den Menschen draußen geben. Und ich habe auch schon mit sehr jungen Menschen sehr, sehr spannende Podcasts gemacht. Also hat A, mit dem Alter nichts zu tun und B, sagen die Leute als zweiten Einwand häufig, ja, ich bin ja kein Held. Ich möchte keine Heldenreise besprechen. Es geht aber nicht genau darum, dich zu glorifizieren, sondern die Heldenreise ist ja ein Muster, das man auch gut im Marketing, auch in HR übrigens und im Leadership benutzen kann, um Inhalte besser zu transportieren, um Dinge zu strukturieren und so weiter. Und deswegen machen wir jetzt sozusagen einen kleinen Ausflug in die Heldenreise von Ines Wasch-Huhn. Ja, meine Liebe, ich fange immer an, die Stammhörer wissen das, sozusagen in der Kindheit, in der Grundschulzeit. Und was mich da besonders interessiert, ist so die Region, in der du groß geworden bist. Man hört einen leichten Dialekt raus. Der erinnert mich immer an den lieben Karl Kratz, von dem übrigens auch das Zitat eben stammt. Alles ist für jeden Mensch beim ersten Mal neu. So ist es ja auch mit dem Podcast. Also ich habe eine Tendenz, wo du vermutlich herkommst, aber vielleicht sagst du es einfach gleich nochmal, so die Region zumindest. Und mich würde mal interessieren, wie du dich selbst so wahrgenommen hast als Kind.
Okay, also den leichten Dialekt, den man vielleicht raushört, ist das Schwäbische. Ich bin im Ostkreis aufgewachsen, Mehr Schwäbisch kann ich auch tatsächlich nicht, weil meine Eltern mir Hochdeutsch gesprochen hatten. Genau, und da bin ich in Ellwangen aufgewachsen, eine schöne Kleinstadt mitten im Schwabenländle. Genau, und wie ich als Kind war, gut, ich bin sozusagen als zweitälteste von 7 Kindern aufgewachsen. Das war bei uns ein, sag ich mal, sehr volles Haus, sehr viel Trubel, sehr viel zu tun. Als zweitälteste und älteste Tochter quasi hatte ich natürlich auch immer schon sehr viel Verantwortung für meine jüngeren Geschwister quasi. Und muss ich sagen, hatte ich auch ein sehr starkes Vorbild in meiner Mutter, was Selbstständigkeit und Unabhängigkeit angeht, weil meine Mutter als Lehrerin immer irgendwie alles gewuppt hat. Kinder arbeiten und ja, damals schon, glaube ich, ein sehr modernes Frauenbild auch gelebt hat, das noch gar nicht so üblich war. Genau. Und ich selber als Kind, Kindheit ist lange, aber muss mal, keine Ahnung, so, weiß ich nicht, Grundschulzeit schauen, würde ich so spontan sagen, lebensfroh, sehr viel kreative Ideen, gleichzeitig aber durchaus auch introvertiert und sobald ich lesen konnte, habe ich gelesen. Genau.
Weil Lesen dir was gegeben hat damals, was glaubst du?
Also ich lese auch heute noch wahnsinnig gerne. Also wenn du mich irgendwie nach meinem liebsten Hobby fragst, lesen. So. Und immer schon wahnsinnig gerne in Richtung Fantasy, beziehungsweise gut, damals waren es natürlich auch Pferdebücher und Hani und Nani und was es da so gegeben hat. Altersentsprechend natürlich. Ich fand es immer unglaublich spannend. Also gerade auch, wenn man vor allem Richtung Fantasy schaut, es ist einfach so, es ist alles möglich. Das ist eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten, Ideen. Man kann alles irgendwo auf den Kopf stellen und ganz neue Welten erschaffen. Und das hat mich immer schon unglaublich fasziniert. Und ich habe deswegen alle Geschichten regelrecht aufgesaugt, die ich bekommen konnte. Also meine Mutter ist mit uns, also meine Geschwister sind da ähnlich gestrickt wie ich, auch wirklich alle 2 Wochen in die Bibliothek und wir sind mit einer großen Tasche hin und mit einer großen Tasche zurück wieder. Und wir haben alle viel gelesen.
Was hat deine Mutter für Fächer gelehrt?
Französisch und Erdkunde am Gymnasium.
Also schon auch Sprache mit dabei, ja. Also
Ja,
schon,
genau, ja.
ja. Okay. Lesen nennt man ja auch, oder zumindest ich höre sehr, sehr gerne Lanz und Precht. Ich mag diesen Richard Precht, Richard Lanz hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Den mag ich sehr, das ist ja ein Philosoph, der ist ein bisschen umstritten, aber der ist halt wahnsinnig klug und er sagt immer, Lesen ist Denken mit einem anderen Gehirn. Und ich finde, das stimmt irgendwie und deswegen ist es für Kinder auch so schön, in diese anderen Welten einzutauchen. Und toll, wenn man das ins Erwachsenenleben übernehmen kann. Direkt die erste Frage und darauf bereite ich dich schon mal vor, meine Liebe. Du hast ja ein Briefing von mir bekommen, was aber wie alle bei allen anderen Gästen nur eine Leitlinie ist oder eine Leitplanke für uns, links und rechts. Aber darin bewegen wir uns frei hin und her und ich frage in der Regel immer das, was mir gerade einfällt. Und die Frage, die ich jetzt stelle gleich, die kommt eigentlich viel später, aber die liegt mir jetzt auf der Zunge, auf Basis dessen, was du gerade gesagt hast. Und zwar bist du das zweite Kind von 7. Das heißt, du hast 5 jüngere Geschwister, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich bin jetzt nicht so stark in Mathe, aber das kriege ich hin. Glaubst du, dass die gefühlte Verantwortung für ein Kind, das 5 jüngere Geschwister hat, dass das automatisch dazu führt, dass man sich später besser mit Führung auseinandersetzen kann? Also hat das irgendwelche Impulse gegeben, von denen du heute sagst, davon profitiere ich im Job, oder sagst du, es ist eigentlich egal, ob man Kind Nummer 1 oder Kind Nummer 7 ist. Das kann in alle Prägungen gehen.
Lass mich mal so formulieren. Also ja, sicherlich hat mich das sehr, sehr stark geprägt, weil ich natürlich sehr früh sehr viel Verantwortung hatte und ich auch natürlich manchmal heute merke, dass ich vielleicht auch sogar mal zu schnell in Verantwortung reinspringe. Also alles, was stark ausgeprägt ist, kann auch natürlich mal quasi dann zu viel werden, ne? Wo man dann gucken muss, ist das für einen noch gut vielleicht auch? Ich meine, so. Das gehört ja auch zur Lebenserfahrung dann dazu, das für sich zu sortieren. Was Thema Führung angeht, würde ich sagen, diese Bereitschaft, sag ich mal, Verantwortung zu übernehmen, sich zu kümmern, auch zu sagen, okay, was braucht denn der andere? Wie kann ich jemand anderen da auch unterstützen? Oder muss ich vielleicht auch Regeln aufstellen? Wie muss ich vielleicht auch konfliktfähig sein, damit das Ganze in sich funktioniert? Ne? Also ich meine, Verantwortung für jüngere Geschwister heißt ja auch sehr viel Konflikte aushalten, austragen, klären, Lösungen gemeinsam finden, Kompromisse finden. Ich meine, das sind natürlich schon alles Sachen, die auch später, sage ich mal, zu einer gesunden Führungskultur dazugehören sollten, wenn man das gut gelöst bekommt. Ne? Das heißt ja nicht zwingend, dass man es gut gelöst kriegt. Ich würde aber sagen, auch wenn ich jetzt das jüngste Geschwisterkind bin, ich meine, dann lerne ich unter Umständen lerne ich sicherlich natürlich auch andere Dinge als jüngste Schwester zum Beispiel, die mich aber natürlich auch positiv prägen können für eine Führungsrolle, aber ich sag mal halt mit einem anderen Schwerpunkt. So würde ich es formulieren, ja. Deswegen würde ich mich da gar nicht so festlegen, weil auch ein jüngstes Geschwisterkind, ich meine, ich habe mich schon sehr viel mit meiner jüngsten Schwester unterhalten und ich denke, das darf ich auch so sagen, ist natürlich ganz klar, wenn sie sechs ältere Geschwister hat, dann hat man sechs, die auch nach einem gucken, die auf einen aufpassen, die einem auch vielleicht mal Sachen sagen, die man nicht hören möchte. Gleichzeitig hat man aber trotzdem immer jemand, der auch nach einem schaut. Und wenn ich da selber mal in der Führungsrolle bin, sie ist zum Beispiel auch als Trainerin tätig, dann habe ich aber dadurch, dass ich diese Selbsterfahrung gemacht habe, unter Umständen auch nochmal einen anderen, sage ich mal, Blick eben auf die Menschen, die ich dann führe oder für die ich jetzt in dem Moment verantwortlich bin. Ich glaube, es geht eher darum, ob ich in der Lage bin, frühere Erfahrungen in bestimmten Rollen zu reflektieren und eben dann zu übertragen auch. Ja? Und mir dessen bewusst zu sein. Ich glaube, das Schwierige ist eher, wenn ich Dinge einfach tue und nie darüber nachgedacht habe, warum mache ich das, wieso mache ich das, wieso reagiere ich jetzt auch so und dann halt einfach handle. Ne? Sondern es entsteht ja dann gerade auch diese große Stärke auch aus früheren Erfahrungen heraus und auch Gedanken, die man sich gemacht hat, wenn man die Sachen ja auch reflektiert hat und dann auch bewusst einsetzen kann. Und das halt am Ende des Tages dann ja, das am Ende des Tages ja auch zu einer gewissen Empathie führt, also Einfühlungsvermögen für andere.
Ja, ich glaube,
Genau.
dass, also genau das, es war eine super Antwort und ich glaube, also ja, ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich glaube, dass jemand, der weniger Prägung mitbekommen hat, weil er ja nur in Anführungszeichen ein älteres Geschwisterkind hat, aber mehr in der Vorbildrolle war, weil er ja fünf gehabt hat, die sich irgendwie immer an einem orientieren und reiben und mit all den Dingen, die jeder der Geschwister hat, kennt. Ich glaube, dass das schon irgendwie prägend für die Zukunft sein kann. Aber du hast es ja sehr, sehr gut erklärt. Frage, die sich noch anschließt, ist: Deine Mutter sozusagen linguistisch begabt, sage ich jetzt mal. Du ein Kind, das wahnsinnig gern gelesen hat. Frage 1, ich frage immer oft Doppelfragen, sorry dafür. Frage 1, war Deutsch dein
Alles gut.
Lieblingsfach in der Grundschule?
Ja.
Tatsächlich?
Also Deutsch und Malen, also Kunst sozusagen. Aber
Also.
Deutsch, ja.
Umgang mit Sprache und Kreativität sozusagen.
Ja, absolut.
Ja.
Ja.
Und Frage 2, wir wollen gar nicht, ich will gar nicht näher auf deine Familie eingehen, aber du hast Familie und Kinder. Würdest du sagen, dass du deine Kinder da in die Richtung dahingehend auch erziehst oder dass die von sich aus auch so sind, dass die aufeinander aufpassen, dass es da Führungsebenen gibt und so? Wie nimmst du das jetzt aus der Mutterrolle wahr?
Das kann ich dir schon so beantworten, dass ich sagen kann, ich achte da tatsächlich sehr drauf, wie, sage ich mal, das Verhalten untereinander ist bei den Kindern. Weil ich sage mal, dieses, wie ist Konfliktverhalten, wie geht man miteinander um, wie löst man das? Na, haut man sich auf die Rübe oder schafft man das auch ab einem bestimmten Alter dann, sage ich mal, die ersten Lösungsansätze zu finden, Kompromisse zu finden, vielleicht auch mal was zu teilen, Frust auszuhalten, auch mal zurückzustecken. Das ist etwas, wo man mit Kindern schon sehr gut begleiten kann. Nicht, dass man immer sofort reinspringt und die gar nichts klären lässt, aber wenn man merkt, irgendwas eskaliert, dann danach, wenn es sich beruhigt hat, in Ruhe mal miteinander reden, das besprechen, zeigen, Lösungsansätze aufzeigen, sich selber Lösungsansätze suchen lassen gemeinsam. Und das mache ich sehr viel mit den Kindern, weil ich das für eine ganz wichtige Fähigkeit für die Zukunft halte. Einmal was ihre Beziehungsfähigkeit mal angeht, Sozialfähigkeit und auch die Bindung, die sie später mal zueinander haben. Und ja, aber ich glaube, gleichzeitig muss man sich auch immer sehr bewusst sein, dass man das immer nur bis zu einem bestimmten Stück steuern kann, weil Kinder eigene Charaktere sind, ihre eigenen Stärken mitbringen, und man einfach, sage ich mal, eher so Ansätze bringen kann, wo man die, ja, wie soll ich sagen, wie sagt man, ich habe sehr gern das Modell so Hilfe zur Selbsthilfe, so vom Grundgedanken her, und gerade in dem Bereich. Ja, versuche ich einfach meinen Kindern mehr Blickwinkel, mehr Wege aufzuzeigen, als sie vielleicht in dem Moment finden konnten. Klingt mir auch nicht immer, um Gottes Willen, aber wenn ich mir das so zu heute anschaue, wie sie miteinander agieren, bin ich immer sehr froh, weil ich sehe, dass sie eine sehr enge Bindung zueinander haben und auch Freundschaften aufbauen können. Und ja, dann denke ich mir, okay, das so scheint schon zu funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe oder wünsche. Genau.
Okay, mit Blick auf deine Grundschulzeit, da sind wir ja gerade noch in deiner Vita. Hattest du so einen absoluten Lieblingsfreund, Lieblingsfreundin? Gab es da irgendeinen Mensch, von dem du sagen würdest, war ein besonderer Bezug? Oder sagst du, nee, das war eigentlich eine ganz gute Kombination da mit Menschen? Oder sagst du, nee, ich habe mich da gar nicht wohlgefühlt? Wie war die Situation so?
Also Grundschule hatte ich dann schon, ja, so ein, zwei engere Freundinnen, aber das hat sich dann auch nicht so gehalten. Also die eine ist weggezogen, das war dann sehr schade, das war eigentlich Nachbarsmädchen sozusagen. Die ist dann weggebrochen für mich. Und ansonsten, das hat sich dann tatsächlich, ja, man verändert sich ja sehr stark auch in diesen Jahren. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich meine Freundschaften eher über meine Hobbys dann geschlossen, auch so dann später, was ich gemacht habe, jetzt tatsächlich weniger an der Schule. Man muss aber auch dazu sagen, wir mussten in der Pause ja immer raus in den Pausenhof und da habe ich, also da war ich auch draußen, aber in den 5 Minuten Pausen, ich hatte immer ein Buch dabei. Das fand ich persönlich tatsächlich spannender, weil ich dann immer die Zeit genutzt habe in den 5 Minuten, anstatt irgendeinen Blödsinn zu machen mit den Klassenkameraden. Ich habe gelesen. So. Und das war auch okay für alle, ne? Also, und dann so über die Hobbys, wenn man da quasi, das macht das einen selber auch begeistert, dann später da, sag ich mal, sind dann einfach auch gleichgesinnte Freundschaften entstanden.
Letzte Frage zu dem Komplex, die steht hier noch auf meinem Zettel. Ich schreibe immer heftig mit, also nicht irritieren lassen, um so ein bisschen im Kontext auch zu fragen. Wenn du, also Mutter linguistisch begabt, ich sage das bereits Französisch, du ein deutschaffines Kind mit Leseaffinität, so, also um es mal ein bisschen einfacher auszudrücken, du warst ein Kind, das gern gelesen hat, ja. Ich weiß gar nicht, warum ich heute so kompliziert rede. Und die Frage, die sich anschließt, hast du damals oder schreibst du heute? Also hast du damals geschrieben auch für dich? Keine Ahnung, Tagebuch, irgendwelche anderen Dinge. Oder schreibst du heute auch? Machst du Journaling oder schreibst du vielleicht sogar Bücher? Keine Ahnung. Wie sieht es da aus?
Ja, also ich muss dazu sagen, mein Vater war da auch sehr, wie sagt man, linguistisch begabt, um das mal so zu formulieren. Oder das war einfach bei unseren Eltern, auch bei beiden, sehr, sehr wichtig an der Stelle. Und haben da auch immer sehr drauf geachtet. Und ich habe so richtig jetzt geschrieben, habe ich nicht. Aber ich kann dir sagen, als Kind habe ich mal, da war ich vielleicht 9 oder 10 Jahre alt, zum Beispiel Die kleine Hexe, wer vielleicht das Buch kennt, habe ich mir dann selber als Theaterstück umgeschrieben und habe das mit meinen Geschwistern eingeprobt, die ich quasi zur Verfügung hatte. Ich hatte ja ein paar. Und habe mich quasi so auf der Ebene ein bisschen ausgetobt. Also solche Sachen habe ich halt gemacht. Ne? Ich muss sagen, Tagebuch schreiben und solche Sachen, das dauert mir immer zu lange, bis ich das auf Papier habe. Da habe ich es immer schon 10-mal zu Ende gedacht. Also ich bin auch ein großer Fan von Sprachnachrichten oder jetzt transkribieren, finde ich mega gut. Dann kann ich hoffe, ich rede jetzt auch nicht so schnell, dann kann ich so schnell reden, wie ich rede und es ist dann nachher trotzdem Text. Also, ne, so. Deswegen.
Also jeder redet hier in der Geschwindigkeit und wir reden auch in der Länge, wie es sich für uns gut anfühlt.
Okay.
Und dann ist es genau richtig.
Ja. Okay, super. Ja, ich habe schon öfter mal das gehört, dass ich einfach auch wirklich zu schnell rede und das weiß ich auch. Aber auf der anderen Seite, das bin ich halt auch und deswegen, ja, ich versuche mich ja schon so ein bisschen zurückzuhalten. Auf der anderen Seite weiß ich, dass andere Menschen das auch wieder total angenehm finden, weil die dann auch so schnell unterwegs sind wie ich an der Stelle. Deswegen am Ende des Tages muss man sich das aussuchen, wie es einem dann ja auch passt und so wie es von Mensch zu Mensch ja auch ist. Ne?
Genau. Und ich sage immer, wer schnell denken kann, kann auch schnell reden. So. Von daher passt das alles. Ich stelle immer so eine Frage am Ende von diesem Komplex. Die ist ein bisschen metaphorisch und auch nicht so einfach zu beantworten, glaube ich. Ich stelle sie trotzdem mal und schauen wir mal, ob dir dazu eine Antwort einfällt. Und zwar frage ich immer die Menschen, wenn wir jetzt einfach mal so den Komplex abschließen bis zum Ende der Grundschule. Also groß werden, irgendwann wird man sich selbst bewusst, so mit 5, 6, 7 nimmt man sich wahr, man kommt in eine neue Umgebung, neue Freunde, erste Hierarchien, Schule, Schulstunden, also das ganze Thema. Irgendwann sind wir so in der 4. Klasse und es ändert sich wieder was im Leben. Und meine Frage, wenn du jetzt einfach generell privat wie in der Schule auf die Ines guckst, zu dem Zeitpunkt, wenn sie von der 4. in die 5. Klasse wechselt, glaubst du, bis dahin hattest du das Gefühl, ich bin gut, ich bin richtig angekommen, ich bin glücklich? Oder gab es da schon Krisen? Ich frage deswegen, damit du da kurz Zeit hast zu überlegen, ist ja keine so einfache Frage. Und ja, wie gesagt, jeder beantwortet die auch nur so, wie er möchte. Aber ich frage deswegen, weil es gibt immer Parallelen in den Gesprächen mit den Menschen hier bei Behind the Story. Und was ich festgestellt habe, ist A, und das ist sehr überraschend für meine Gäste, fast alle starken Menschen, die ich als stark bezeichnen würde, die ich hier eingeladen habe, haben sehr, sehr viele Geschwister. Also ich würde sagen, 8 von 10 Menschen, die hier waren, kann man ja alles nachhören, haben 5 oder mehr Geschwister. So, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Und ich kann das nicht begründen. Ich bin kein Soziologe, kein Psychologe. Ist mir aber aufgefallen. Und das Zweite ist, es gibt unterschiedliche Viten später, wenn Menschen sagen, okay, ich war ein total glückliches Kind, ich war total behütet. Oder in dieser frühen Phase des Lebens schon mal eine echte Krise hatten oder einen Selbstzweifel hatten oder so. Und deswegen frage ich immer, das ist aber eine sehr intime und persönliche Frage, die muss man auch nicht beantworten, da kann man auch drüber gehen. Aber es ist trotzdem spannend zu wissen, weil für mich klingt das jetzt, also ich versuche mir jetzt die Ines vorzustellen im Alter von 10, 11, ja, und das klingt für mich nach einem total ausgeglichenen, auch sehr selbstbewussten Kind, weil das hast du vielleicht so nicht wahrgenommen, aber wenn jemand in der Grundschule mit einem Schulbuch die 5-Minuten-Pausen überbrückt, so wie du es gesagt hast, dann ist das für mich aus meiner Perspektive ein Zeichen von Stärke, weil sowas ja auch gern mal stigmatisiert wird dann, ja, keine Ahnung, da sitzt die Leseratte oder die geht jetzt nicht mit raus, irgendwie Käfer zerdrücken oder was Kinder alles in dem Alter für sinnvolle Tätigkeiten machen, ja. Sondern die setzt sich mit einem Buch in die Ecke, das ist nicht sozusagen Mainstream, ja, und das auszuhalten und sich da in der Rolle auch wohlzufühlen und so habe ich dich wahrgenommen, erfordert eine gewisse Stärke, also lange Rede, lange Begründung, kurze Frage, glaubst du zu dem Zeitpunkt, so 10, 11, 12, warst du ein glückliches, zufriedenes Kind?
Das ist tatsächlich echt schwierig zu beantworten, ne? Weil, also ich kann es dir vielleicht mal andersrum sagen, weil du hast gerade gesagt, ich habe auf dich jetzt einen sehr selbstbewussten Eindruck gemacht. So hätte ich mich damals tatsächlich gar nicht beschrieben. Vielleicht, also gerade das mit dem Lesen, ich meine, das war ja immer irgendein Buch, das mich jetzt gerade interessiert hat, aus der Bücherei meistens. Das war mir tatsächlich egal. Wie die anderen, also mir war es wichtig und es war mir irgendwie egal, weil ich meine, mir ist wichtig, was meine Freundinnen davon gehalten haben und nicht der Rest der Klasse so in etwa, ja. Mhm. Und das haben ja auch alle akzeptiert und ja, Leseratte war mein Spitzname tatsächlich auch, okay. Aber ich habe das jetzt nie als negativ empfunden, weil es hat ja gestimmt. Also von daher, alles gut, damit habe ich mich sozusagen identifizieren können oder angesprochen gefühlt. Ich war aber tatsächlich auf der anderen Seite ein sehr, sehr schüchternes Kind tatsächlich. Also ich habe ganz lange Schwierigkeiten gehabt und das hat sich auch erst sehr spät gelegt, zum Beispiel fremde Menschen anzusprechen. Ja, da habe ich echt auch richtig Panik gehabt. Also das hat sich extrem geändert, seit ich, sage ich mal, jetzt auch Erwachsener geworden bin und man dann ja auch viel mit Menschen zu tun hat und ja auch nochmal selber sich selbst bewusster wird, so das Ganze. Aber das lag vielleicht auch daran, wir sind halt nicht im Kindergarten gewesen. Ich war die ersten 6 Jahre halt auch wirklich zu Hause und dann bin ich in die Schule gekommen und das war so dann halt auch wirklich so auf sich alleine gestellt zu sein, ein Stück weit das erste Mal. Und da habe ich dann schon auch ein paar Jahre für mich gebraucht, weil ich eben schon vom Kern her so ein bisschen zurückhaltender war, da so richtig dann so anzukommen und das, na, so die Welt da quasi auch so für mich zu entdecken. Gleichzeitig ist mir Schule immer sehr leicht gefallen. Also ich habe das gerne gemacht, ich fand das alles super und es ging irgendwie auch 4., 5., 6. alles noch so weiter. Also das war für mich gar nicht so der riesengroße Sprung, dass ich sage, oh, jetzt habe ich in der 5. plötzlich mega Probleme mitzukommen auf dem Gymnasium. Und
wenn ich kurz rein darf an der Stelle, hattest du da einen örtlichen Wechsel? Also oder konntest du sozusagen in die Grundschule laufen oder in der Nähe fahren?
Nee, wir konnten laufen, beides.
Und auch dann im 5. Schuljahr?
Ja, genau, das war alles.
Das ist häufig für Menschen ein Break, das habe ich festgestellt, auch in den Gesprächen, wenn du sozusagen bis zur vierten Klasse in deiner Hood bist, irgendwie, und dann musst du raus in die Welt. Das ist dann vielleicht zum ersten Mal mit dem Schulbus fahren oder solche oder mit der Bahn, solche Sachen, das ist dann manchmal nochmal ein Cut.
Ja, wir sind dann schon umgezogen, aber das war innerhalb von der Stadt. Und deswegen, ich musste davor in die Grundschule, ich glaube, das war eine halbe Stunde Schulweg, es war tatsächlich relativ weit, wie ich laufen musste, und auch mal so einen steilen Berg immer hoch. Und dann, als ich auf dem Gymnasium war, war es größtenteils der Zeit, war eine 2 Minuten Fußweg entfernt. Das war dann eine ganz schnelle Geschichte.
Das war nochmal ein Upgrade sozusagen für den Dienstweg.
Absolut, vor allem, weil du in einem Teenageralter bist und 7:35 Uhr, glaube ich, ging die Schule los und 7:25 Uhr bist du aus dem Bett gesprungen. So in etwa, das geht ja alles ganz super.
Ja. Okay, dann machen wir an der Stelle mal einen kleinen Break, liebe Ines. Entschuldigung. Machen wir einen kleinen Break, weil ich habe immer so am Ende des ersten Blocks so eine Schnellfragerunde. Einfach um mal ein bisschen festzustellen, wer du denn bist und was du so für Vorlieben hast. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein und schauen wir mal, wer Ines war schon so ist. Erste Frage, Kaffee oder Tee?
Schwarztee mit Milch.
Weil?
Also ich trinke schon Kaffee, aber tatsächlich erst seit wenigen Jahren. Aber ich habe immer schon Tee gerne getrunken und ich mag einfach, also schwarze mit Milch, das finde ich einfach sehr lecker.
Warst du in deiner Kindheit viel in England?
Nee.
Schüleraustausch oder sowas, weil Tee mit Milch ist ja...
Ja, nein, ich habe das von einer Kommilitonin gelernt, die, ich weiß gar nicht mehr, wo die her war. Auf jeden Fall, die war schon sehr viel international unterwegs gewesen und die hatte das dann mal gemacht. Und ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich mir gedacht habe, hä, wieso tut man da Milch rein? Ich habe es ehrlich gesagt auch ein bisschen im ersten Moment eklig gefunden, weil ich dachte so, oh, das passt doch gar nicht. Aber ich lasse mich auf so neue Sachen ein und dachte ich so, okay, jetzt probierst du das halt mal, weil sie so begeistert war. Und dann, ja, ab dem Moment hatte es mich.
Bist du dabei geblieben?
Genau.
Okay, wir haben über Sprache gesprochen, über deine Leseaffinität. Hast du bis heute at all irgendein Lieblingsbuch, von dem du sagst, das steht weit vor allen anderen?
Nee, tatsächlich nicht.
Gibt es eine Kategorie Bücher, die du gerne liest?
Ja, Fantasy.
Fantasy, immer noch.
Ja, immer noch. Also ich muss sagen,
unbegrenzte Möglichkeiten.
Also ich muss sagen, ich habe inzwischen ja wirklich extrem viel gelesen. Und natürlich liest man inzwischen auch sehr viele Bücher, wo, also wenn du sehr viel gelesen hast, ist ja irgendwann das Muster dahinter, wie so Bücher auch aufgebaut sind. Ne? Dann die Heldenreise-Story, auch wie sind die Ideen dahinter, nach welchen Gesetzmäßigkeiten werden Welten aufgebaut. Das ist ja auch alles sehr spannend. Und da gibt es natürlich auch viele Sachen, wo du sagst, kenne ich ein Stück weit, aber vielleicht ist die Geschichte trotzdem grundsätzlich gut. Und was ich aber extrem liebe, ist, wenn Gesetzmäßigkeiten einmal komplett auf den Kopf gestellt werden tatsächlich. Und es gibt immer irgendeinen kreativen Kopf, der nochmal eine coole Idee hat, die ich vorher noch nie gelesen habe. Ja? Und das finde ich dann echt spannend. Und ich muss auch sagen, was ich bei Fantasy sehr gut finde, das kann man sich vielleicht von außen gar nicht vorstellen, wenn man da nicht so tief drinnen ist. Es werden oft auch sehr, sehr, sage ich mal, philosophische Ansätze drin verpackt. Es geht ja ganz oft um Toleranz, ne? Sage ich mal, natürlich Kampf gut gegen Böse, logischerweise. Aber ganz oft sind Charaktere auch so nicht rein schwarz-weiß, sondern, sage ich mal so, ne? Der Mensch hat ja viele Facetten. Und je nachdem, wie gut die Bücher sind, wird auch das sehr schön rausgearbeitet. Und natürlich jetzt auch mit meinem psychologischen Background habe ich auch da ein bisschen höhere Ansprüche. Das heißt, wenn bestimmte Situationen beschrieben werden, merkst du natürlich zum Teil schon, wie tief ist jemand auch da eingetaucht und hat sich auch wirklich damit beschäftigt, wie so ein Charakter, wenn er sowas erlebt, auch reagiert, mit welcher Tiefe etc. Ne? Aber wenn das gut geschrieben ist, dann ist auch das sehr schön zu lesen und man nimmt selber auch tatsächlich wieder was mit. Ne?
Weil also man du eben analysierst immer, während dem Lesen auch noch sozusagen den Schreibstil dann.
Ja, das passiert ja automatisch. Ja,
des Lesens, also für mich jetzt. Natürlich, ja.
Ja.
Okay, krass. Ich finde auch, dass Science Fiction und Fantasy, so würde ich es mal zusammenfassen. Ich bin, glaube ich, eher noch ein Stück weit in die Science Fiction-Schiene gegangen früher und heute auch noch, dass die ja auch unfassbar viele bahnbrechende Innovationen gefördert haben. Also, keine Ahnung, als die Leute in den 60er Jahren Raumschiff Enterprise hieß das ja damals noch, geschaut haben und die Leute haben dann kommuniziert mit so kleinen Dingern, so Decodern oder sowas, da war das ja crazy shit, ja. Und heute ist es quasi normal und ich glaube, ich finde, es hat immer sehr viel Bezug zur Realität auch irgendwie. Also zum Beispiel nutze ich in meinen Vorträgen jetzt immer, wenn es um KI geht, die Frage, was ist denn jetzt richtig? KI? Setze ich jetzt voll auf KI oder bleibe ich bei Human in the Loop und bleibe ich bei Mensch? Und dann sage ich immer, es ist ein bisschen die Entscheidung Kirk, ja, der sehr emotional reagiert hat immer und sehr bauchgetrieben war und auch unlogische Entscheidungen getroffen hat. Oder ist es eher Spock, der überhaupt keine Emotion kennt? Also der steht für mich als Synonym für KI und der andere eben Kirk als Synonym für Mensch. Und ich finde, man kann aus diesen ganzen Storys so viel rausziehen, wenn man ein bisschen hinterschaut. Also kann ich extrem gut nachvollziehen.
Ja. Weil das neue Genre, das gab es immer für mich als Kind noch nicht, weiß ich gar nicht, wie das richtig heißt. Es gibt inzwischen auch extrem viele Bücher, wo du simulierst, dass du in einem Computerspiel drinnen bist. Und sozusagen das aber wie in echt sozusagen erlebst und deine Level-Upgrades hast und dein Punktestand mit Leben und Skills und wie du das machen kannst. Und also bist du so richtig dann in dieser Welt drinnen. Und auch das ist ja etwas, das gab es ja früher noch gar nicht, logischerweise. Und auch da hat sich jetzt auch ein riesen Genre entwickelt, wo ich sage, ja, das ist ja aber etwas, da kommen wir bis, sag ich mal, in bestimmten Punkten oder man muss mal schauen, na ja, auch jetzt schon hin mit den Brillen, oder dass man das ja noch immer echter auch erlebt. Und die Bücher sind da halt einfach schon 10 Schritte weiter und beschreiben das quasi schon, wie man das Ganze in echt erleben kann. Und das finde ich auch mega faszinierend, obwohl ich selber gar kein Computerspieler bin. Aber so diese, eben diese Vorstellungskraft, die dahinter steht und auch diese analytische Vorgehensweise, finde ich auch spannend. Ich muss dazu sagen, ich finde, also auch beim Schreibstil, das mache ich mir oft einen Spaß draus, ich gucke gar nicht, ob das ein männlicher oder weiblicher Autor ist, sondern ich gucke anhand von der Art, wie die Geschichte geschrieben wird, ob das aus meiner Sicht ein Mann oder eine Frau geschrieben hat und ja, wie die Geschichte da aufgebaut ist. Und für mich persönlich deckt sich dann oft auch die Erkenntnis damit, dass das stimmt, weil ich finde schon, dass man da auch Unterschiede sieht. Und
also du meinst, ein männlicher Fantasy-Autor schreibt einen Tick anders als ein weiblicher Fantasy-Autor?
Also meine persönliche Erfahrung nach, natürlich nie über alle hinweg, ne, gebrochen, aber ja. Ja.
Mhm. Und, führen männliche Führungskräfte auch signifikant anders als weibliche? Ich habe eine Vermutung, was da jetzt für eine Antwort kommt, aber ist ja eine Analogie zu dem Thema, ne?
Ja, da scheue ich mich aber tatsächlich immer davor, eine klare Antwort zu geben, weil ich tatsächlich auch sagen muss, wenn ich jetzt von meiner persönlichen Erfahrung reden würde, dann habe ich jetzt mehr männliche Führungskräfte beraten, viel mehr männliche Führungskräfte, was halt leider weniger weibliche Führungskräfte gibt. Mhm. Natürlich habe ich in diesen Beispielen, wenn ich da Frauen erlebt habe, natürlich Unterschiede gesehen. Allerdings wäre das jetzt für mich quasi die Kohorte zu klein, um da jetzt fairen Vergleich zu ziehen. Aber ganz grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich schon einen Unterschied wahrgenommen habe, aber gleichzeitig gibt es natürlich, ich will jetzt nicht so arg rumeiern bei dem Thema, aber ich finde, man muss trotzdem gleichzeitig immer aufpassen, dass man nicht zu verallgemeinert wird, weil letztlich am Ende des Tages zählt das Individuum. Ich mache mir bei den Autoren halt einen Spaß draus, weil ich das so für mich mal festgestellt habe. Aber bei Führungskräften ist es ja so, man könnte natürlich sagen, klar, Frauen sind da vielleicht, sag ich mal, näher an den Emotionen dran, da vielleicht sogar stabiler, können damit anders umgehen, sind empathischer vielleicht. Und bei den Männern, die sind da vielleicht ein Tick rational oder so, um jetzt die Klischees zu bedienen. Und das stimmt sicherlich auch in einigen Bezugspunkten. Aber andererseits gibt es ja genauso Männer, die auch super empathisch sind und die das auch für sich gelernt haben. Und also, weißt du, wie ich meine? Ich finde, man muss da auch immer ein bisschen aufpassen, weil ansonsten, also dass man sich auch nicht selber eine Schublade steckt und dann quasi so die Türe zumacht und sagt, naja, aber ich kann ja das andere nicht, weil ich bin ja ein Mann oder eine Frau und das ist jetzt so meine Stärke.
Ja.
Das finde ich immer ein bisschen schwierig oder da würde ich immer vor aufpassen selber.
Absolut. Ja. D'accord, solche Stereotypen, Einordnungen oder überhaupt Schubladen, das macht irgendwie oft keinen Sinn, muss man sagen. Ja, und es wird ja auch dann, Leben wird ja dann spannend, wenn jemand gar nicht in die Schublade passt. Ich hatte gerade, weil du sagst, du magst auch solche Bücher, auch da nochmal Lanz und Brecht, Shoutout raus, die werden das zwar nie hören, aber egal. Die haben heute über Bücher gesprochen, da sagte der Brecht, dass er Bücher liebt, die normaler Mensch nicht lesen kann. Und sowas wird dem ja oft vorgeworfen als Überheblichkeit oder so. Der meint das aber anders. Also würde ich mir jetzt anmuten oder ich würde mir zumuten, das zu interpretieren, sondern der meinte Bücher, die so kompliziert geschrieben sind oder von den Gedankengängen so wirr, dass ein normaler Mensch sozusagen die Story oder den Hintergrund gar nicht versteht und die liebt er. Und das ist ja so ein Stück weit auch das, was du sagst, ja. Da solche Schnipsel rauszusortieren, die irgendwie richtig anspruchsvoll sind und kompliziert, finde ich total spannend. Wir bleiben aber nochmal in der Schnellfragerunde und kehren dahin zurück und sagen, Planung oder Improvisation? Was bist du für ein Typ?
Ich bin ganz klar Planung, allerdings ist, finde ich, in einer guten Planung immer auch Improvisation einkalkuliert.
Für alle, die natürlich das Video, wir machen ja kein Video davon, sondern nur Audio. Jetzt hättet ihr es sehen müssen, sie sagt zu allerdings, hebt sie den Zeigefinger. Ja? Also das ist eine sehr wichtige Information gewesen.
Ja, weil das heißt ja so ganz oft, ja, man kann ja das Leben nicht planen, und man kann, weil das passiert ja immer irgendwas Unvorhergesehenes. Und das muss ich dir ehrlich sagen, ich finde das immer so einen schwierigen Satz, weil Planung heißt ja nicht, dass ich stumpf jede Sekunde verplane, sondern planen heißt ja nur, dass ich vielleicht auch in einer groben Struktur schaue und mir ja schon bewusst bin, wenn ich zum Beispiel auch meinen Tag plane, dass in durchschnittlicher Weise erfahrungsgemäß ein bestimmter Prozentsatz zum Beispiel unvorhergesehen sein kann, wenn man es mal zum Beispiel meinen Arbeitstag nimmt oder sowas. Und dann kann ich natürlich das auch als Pufferzeiten einplanen, natürlich auch nicht komplett, ne? Aber auch da, der Plan ist ja dann schwierig, wenn ich den so starr mache, dass das Leben nicht dazwischen kommen darf. Aber wenn ich das einkalkuliere und mir die Flexibilität versuche einzukalkulieren, funktioniert mein Plan ja am Ende des Tages, weil ich das weiß. Ja, und deswegen ist für mich Plan nicht immer so dieses nur, es ist starr und Improvisation ist dieses, ich bin flexibel, sondern Plan beinhaltet das idealerweise auch oder korrekterweise auch aus meiner Sicht.
Ich
Und
merke
das
schon, du
Thema
bist,
hatte ich schon öfter.
ja, ich merke schon, du bist generell nicht so der Entweder-oder-Typ, sondern mehr so der Sowohl-als-auch-Typ. Also
Ja.
es ist immer, es kommt immer auf die Kombination, die sinnvolle an,
Ja.
sage ich mal.
Ich glaube, das kann man auch ganz gut so formulieren. Ich bin definitiv kein Mensch von Extremen. Das lehne ich auch ab, weil aus meiner ganz persönlichen Lebenserfahrung heraus oder vielleicht auch im Hintergrund her ist, denke ich, ganz oft die goldene Mitte das richtige Maß der Dinge. Ja? Und sei es, wie ich mit Menschen umgehe, sei es, wie ich auf Sachen zugehe, heißt es natürlich nicht, dass ich jetzt, keine Ahnung, mittelmäßig engagiert bei Sachen bin oder sonst wie in der Art. Aber dass man eben schaut, dass man ein gesundes Maß findet für sich, ne? Oder eben die goldene Mitte findet. Und alles, was in Extreme schlägt, kann, sag ich mal, alles, was extrem ist, selbst wenn man sagt, das ist eine extrem starke Eigenschaft zum Beispiel von jemandem, dann hat es oft auch, sag ich mal, dieses Pendel dann, ne? Das halt auch auf die andere Seite dann ausschlagen kann. Und deswegen denke ich, ist irgendwo das gesunde Mittelmaß die Königsdisziplin quasi. Und deswegen wirst du von mir auch solche Antworten bekommen.
Ja, das ist auch absolut okay und sehr, sehr schön. Und mein philosophischer Freund Marco Young, mit dem ich gestern auch auf dem Äther war und einen Podcast Jung und Young gemacht habe, der sagt immer was, der bringt es halt in seiner Berliner Art auf den Punkt und ich finde, er sagt das immer sehr schön. Der sagt immer, zwischen ganz oben und ganz unten liegt das Glück. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Satz, ja. Und das stimmt, da ist sehr viel Wahrheit drum. Okay, Stadt oder Land?
Also,
Dazwischen.
dazwischen, nein, das würde ich tatsächlich als Lebensabschnitt bezogen beantworten. Also grundsätzlich Land. Ich habe aber auch schon in der Stadt gewohnt mit Mitte 20, war genau richtig für mich. Da kann man das Leben auch nochmal anders ausprobieren. Aber so ganz grundsätzlich Land. Ich denke, für jede Lebensphase passen ja auch manchmal andere Sachen. Und genau, also ich betrachte viele Sachen auch so, ja.
Also ich lebe ja auf dem Land und mich hatte es heute Morgen zufällig in den Wald gespült. Ja, warum auch immer. Ich musste einen Umweg fahren. Egal. Also ich musste kurz im Wald anhalten. So. Und dann habe ich gedacht, spontan heute Morgen, ich steige jetzt aus. Und da bin ich ausgestiegen und dann war ich im Wald. Und da war ich mit Workflows, mit Terminen, mit Planungen, mit Kunden, mit Problemen, mit Handwerkern, die vor der Haustür stehen. Und dann bin ich ganz kurz da im Wald stehen geblieben und dann war das plötzlich weg. Und darüber habe ich dann einen Post geschrieben, weil es ist genau das, also dieses in der Natur sein, im Land leben, das kann aber auch in der Stadt sein irgendwo, aber einfach in den Wald mal gehen, sich mal zu erden, mal alles wegzulassen, das gibt einem, glaube ich, schon unheimlich viel. Also ich liebe das, da auf dem Land zu leben. Ich wollte den Impuls einfach nur geben, weil mich das heute Morgen echt so gecatcht hat, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht ist neue Technologie und vielleicht ist KI und vielleicht ist auch gute Führung und Arbeit insgesamt einfach nur dafür da, uns wieder dahin zu bringen, dass wir mehr Mensch sind, ja. Und nicht führen oder KI nutzen oder Workflows bauen. Das ist nicht der Zweck unseres Lebens, sondern da zu stehen und kleine Bienen zu sehen, wie sie in den Baum fliegen. Das hört sich unheimlich kitschig an, aber es war so. Die Sonne blinzt durch die Blätter und die Bienen fliegen dann in den Baum. Und ich denke mir so, okay, haben die jetzt da ihr Nest drin oder was? Und plötzlich bist du da drin und alles andere ist weg. Unheimlich tolles Gefühl. Und ich glaube, dass so viel Zeit sollten wir uns ab und zu nehmen, um noch mal ein bisschen mehr Mensch zu sein an der Stelle auch. Okay, wir sind für die erste Runde gleich durch. Zwei wichtige Fragen noch. Telefonat oder Sprachnachricht?
Ich bin tatsächlich die Königin der Sprachnachrichten, glaube
Ah,
ich.
nein. Okay, dieses Vorurteil sozusagen unterstützt du an der Stelle, ja.
Ja, ich liebe es, weil da kann ich ja, wie gesagt, alles unterbringen und ich muss oft asynchron einfach unterwegs sein. Deswegen, da jetzt, aber ich achte wirklich auch sehr drauf. Ich mache das nur bei Leuten, bei denen ich weiß, die machen das genauso. Also wir schicken uns gegenseitig lange Sprachnachrichten, schon so kleine Podcasts fast, so mit 20 Minuten. Aber wenn der andere das genauso macht, dann ist es ja in Ordnung, ne? Es ist eine Frage, wie ist quasi die Kommunikation aufgebaut? Ich habe auch Freunde, die hassen das wie die Pest und da bemühe ich mich dann natürlich auch, entweder das tatsächlich aufzunehmen, transkribieren zu lassen oder ich tippe. Genau. Weil ich denke, das ist dann auch eine Frage, ja, wie baut man gegenseitig Kommunikation halt einfach auf, dass für beide passt. Ne? Aber
Ja, es ist ja ein Commitment.
Ich freue mich, wenn andere Menschen Sprachnachrichten mögen.
Ja, es ist ja immer ein Commitment. Du hast einen Sender und einen Empfänger und wenn die Frequenz passt, dann ist es ja okay. Gut.
Genau.
Letzte Frage, die ich jetzt aus der Schnellfragerunde habe, ist aber zweigeteilt wieder.
Aha.
Erster Teil, was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Okay, tatsächlich was Frisches, also wie Gemüse oder sowas. Also da bin ich auch vom Elternhaus geprägt. Also es gab bei uns immer extrem viel Gemüse, Obst, also wirklich vegetarisch. Und das merke ich richtig, dass mir fehlt es, wenn das jetzt nicht da ist.
Ja. Und entsprechend die sozusagen in der Fortführung die Frage, gibt es ein Lieblingsessen von dir oder im Hause war schon?
Ja, Obstsalat. Frischer Obstsalat mit filetierten Orangenstücken und frischer Minze drin. Also mein Mann kann das sehr gut und das weiß er auch.
Ich wollte gerade sagen, wer filetiert denn da? Dein Mann oder du?
Meine ich mich. Mein Mann ist bei uns der Koch.
Ja, okay, alles klar. Jetzt gehen wir mal in deinem Leben ein Stückchen weiter. Erstmal vielen Dank bis hierhin, dass du das so alles beantwortet hast und so ein bisschen in deinen Haushalt und dein Leben reinlässt. Jetzt kommen wir ja in die Phase, in der die Eltern meist komisch werden, so nenne ich das immer. Also Mädchen treten etwas früher in diese Phase ein, biologisch, als Jungs meistens. Ich spreche über die Teenagerzeit und über diese Zeit, wo man auch die ersten vielleicht auch beruflichen Ambitionen hat oder viele Menschen in der Zeit, so mit 12, 13, 14, 15, ich mache es immer so ganz genau nicht an den Jahren fest, aber auch zum ersten Mal was mit Geld irgendwie, mit Finanzen in Berührung kommen, weil sie vielleicht Ferienjobs machen oder andere Dinge. Magst du uns mal in die Zeit mitnehmen? Was hat Ines in der Zeit so gemacht, neben dem Abitur?
Ja, ich habe sehr viel Sport gemacht. Also ich bin mit 11 zum Judo gekommen. Das war tatsächlich über meinen Bruder, meinen großen Bruder, der das ausprobiert hatte und dann gesagt hat, so, hey, das ist cool, komm doch mit. Und die Schwester und Schar kamen dann quasi mit. Und hat mir auch sehr gut gefallen, bin ich auch geblieben, bin dann auch mit 13 Co-Trainerin geworden und ich war, und ich glaube, 2 Jahre später war ich dann auch Trainerin von einer kleinen Minigruppe. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mit 16 habe ich dann Taekwondo gemacht, noch zusätzlich, war dann auch Jugendgruppenleiterin dort, weil mir sowas immer Spaß gemacht hat. Ich war zwischen 13 und 16 3 Jahre im technischen Hilfswerk in der Jugendgruppe. Das fand ich auch sehr spannend. Vor allem auch ja die Lehrgänge, die wir hatten, die ganzen Übungen, tatsächlich auch die technischen Sachen, hätte ich damals gar nicht gedacht. Bin ich aber auch mit meinem großen Bruder mit rein gerutscht sozusagen, weil der 2 Jahre älter war und der dann gesagt hat, das ist cool. Und dann probiert man es halt auch aus, wenn der große Bruder das cool findet, weil sonst wäre ich da tatsächlich auch gar nicht hingekommen. Genau, und da war ich eigentlich echt viel aktiv, viel unterwegs und habe so die Sachen gemacht, ja. Und genau, und Mädchenzeitlage tatsächlich noch. Das war auch eine ganz intensive Zeit, wo ich auch sehr engagiert war, viele Jahre.
Schule war für dich zu dem Zeitpunkt leicht, schwer, mittel, uninteressant, interessant?
Eine Verpflichtung, der man nachgekommen ist. Ich muss sagen, so von den Fächern her, klar, es gab Fächer, die ich jetzt interessanter fand als andere, aber wie es, glaube ich, immer war, es hing auch ein bisschen von den Lehrern ab. Rückblickend muss ich tatsächlich sagen, ich habe zum Beispiel Mathe eher abgelehnt und habe jetzt, ich habe jetzt 2 naturwissenschaftliche Studiengänge abgeschlossen, wo ich sehr viel Mathe hatte und ich jetzt sagen muss, ich hab mir das damals, glaube ich, auch selber eingeredet, dass ich das nicht so gut kann, was mich auch nicht so interessiert hat und ich dann erst später gemerkt habe, dass ich es doch interessant und spannend finde. Und ich mir dann auch gedacht habe, so Mensch, hätte ich mir damals das doch nicht so eingeredet, dann hätte ich mir das Leben auch leichter gemacht, weil ich weiß ja heute, dass ich das sehr gut kann. Ne? Also so, das sind so Sachen, wo ich den rückblickend sage, Mensch, Ines. Nee, aber ansonsten, ich hatte ein 2er-Abi dann, ich glaube 2,1 oder sowas. Also jetzt, ich war jetzt nicht der Überflieger, aber ich bin mit allem zurechtgekommen. Ich habe halt gelernt, was dafür getan. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, da hat es mein Herz mega dafür geschlagen, sondern meine Interessen waren so dann doch ein bisschen anders gelagert als die Fächer, die es da halt so gab. Ne?
Aber jetzt wieder eine komplett vom Briefing losgelöste Frage, die mich wirklich brennend interessiert, die auch eine der Fragen meines Lebens ist, für die ich aber eine Antwort gefunden habe, da kommen wir jetzt gleich hin, ist, sollte dich jemand, ein Mensch, der sich mit der Psyche des Menschen beschäftigt, was du ja später, kommen wir ja gleich noch dazu, auch gemacht hast, ja, so mal ganz generisch, sollte der nicht wissen oder ist es nicht korrekt zu sagen, in der Retroperspektive kann man Entscheidungen natürlich immer hinterfragen und also generell sagen, warum habe ich das damals so gemacht oder warum so, aber ist es nicht in dem Moment Also als du 13 oder 14 warst und du dir Dinge eingeredet hast oder erlaubt oder nicht erlaubt, ist es nicht dann immer richtig gewesen? Und sozusagen später natürlich mit der Erfahrung des Lebens schaut man drauf und sagt, hätte ich damals mal anders gemacht, so wie du es eben formuliert hast. Ich sage auch dir meine Lösung kurz, bevor du dann dazu mal was sagen kannst, aus profundem Blickwinkel. Ich habe für mich entschieden, ich werde solche Fragen mir nicht mehr stellen. Also weil ich finde, okay, in dem Moment, in dem ich entschieden habe, also ich hatte ja zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich hatte ja vor 5 Jahren, vor 6 Jahren fast, einen sehr schweren Unfall. Ja? Und das war zum ersten Mal, dass ich in der Mittagspause den Impuls hatte im Homeoffice, ach, ich fahre mal schnell eine Runde Bike auf meiner Hausrunde, die ich schon 100 Mal gefahren war. Aber noch nie in der Mittagspause. Und fahre und stürze und habe 9 Brüche und, und. Also ganz, ganz schlimme Geschichte. War wirklich nicht einfach. Und ich habe natürlich eine Zeit lang den Impuls gehabt zu sagen, warum bin ich eigentlich dann losgefahren? Ja? Also ich bin vorher nie gefahren. Und das ist so, es klingt dann immer so dieses Warum. Und ich bin zu der Entscheidung gekommen, auch mit verschiedenen Techniken, wie zum Beispiel Kintsugi, das ist eine japanische Technologie, dass es keinen Sinn macht, das zu hinterfragen, weil es ist ja passiert. Also ich akzeptiere das und nehme es so hin. Und ich nehme auch die Entscheidung, an den Tag zu fahren hin, weil ich einfach sage, okay, es war in dem Moment ja richtig. Deswegen frage ich mich, wenn du bist ja jemand, der sich mit Psyche beschäftigt, mit Führung, mit Struktur, mit Organisation, also jemand, vor dem ich sehr, sehr viel Hochachtung habe, per se schon mal, damit das hier in die richtigen Perspektive kommt. Macht das überhaupt Sinn, sowas zu sagen, wie du es eben formuliert hast?
Lass mich das so beantworten. Gerade an dem Beispiel, was ich jetzt vorhin genannt habe, nach dem Motto, ach Mensch, Ines, hättest du doch jetzt das Leben leichter gemacht. Das ist ja die Frage, ob ich mich deswegen jetzt quäle oder ewig drüber sinniere. Ne? Ich persönlich für mich hinterfrage mich schon, wenn ich solche Sachen sehe, oder bin eigentlich sogar ganz froh, wenn ich so eine Erkenntnis habe, sowas wie, Mensch, Ines, hast du das Leben aber echt unnötig schwer gemacht. Ne? Und ist nicht im Hinblick darauf, dass ich sage, ich würde es gerne zurückgehen und die Zeit umdrehen, weil so wie du auch sagst, es war so, man kann das aus bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Was zählt, ist ja das Hier und Jetzt, wo ich mich befinde. Was ich aber sehr gerne mache, und wenn man den Brückenschlag macht hin zur Führung, ich das auch so weitergebe, ist, dass man natürlich sagt, okay, was nehme ich denn für mich als Erfahrung mit, damit ich ja nicht nochmal in so eine Situation komme. Für mich ist es zum Beispiel, dass ich sage, okay, auch wenn ich jetzt augenscheinlich in der Situation bin oder Dinge bewerte, dass ich sage, oh, das kann ich nicht oder das will ich nicht oder das lehne ich ab aus verschiedensten Gründen, dass ich mir dann selber sage, hoppla, Ines, aufpassen, das hast du schon 2, 3 Mal in deinem Leben gemacht zu verschiedenen Sachen, hast dann später festgestellt, es war gar nicht so, hast du das für dich wirklich auch schon gut genug geprüft oder kommt es gerade aus dem Moment, aus der Situation heraus, so in etwa, ja? Also ich glaube, solche Sachen sind wichtig, weil dann wächst du auch an dem, was damals war. Ich glaube auch, dass es wenig Sinn macht, mit damaligen Entscheidungen quasi zu hadern und dann zu sagen, ach Mensch, und ich würde mein Leben gerne nochmal leben und dann wäre mein ganzes Leben besser oder was auch immer. Nee, und auch wenn ich sage, Mensch, die Entscheidung damals habe ich vielleicht zu schnell getroffen oder was auch immer, kann ja genauso sein, dass man sagt, nö, es war wirklich keine gute Entscheidung. Dann kann ich aber auch nur sagen, okay, gut, ich war damals aber in einer Situation offensichtlich, da habe ich es entschieden. Und wenn ich damit nicht zufrieden bin, dann sollte ich überlegen, was kann ich jetzt heute anders machen, damit ich nicht mehr in dieselbe Situation komme. Und ich denke, das ist der ganz wichtige Unterschied. Ja? Also eben, dass man, so wie du es auch sagst, das Leben, wie man es bislang gelebt hat, einfach auch anerkennt und akzeptiert, mit allen Hochs und Tiefs im Grunde genommen, weil die gehören ja auch dazu. Und dann eben aber ins Hier und Jetzt zurückgeht, ja, und eben sich selbst so akzeptiert und dann nach vorne schaut und sagt, okay, und was nehme ich daraus mit? Und auch dann aber nicht den Anspruch zwingend zu haben, jetzt darf mir das aber nie wieder passieren, weil das sind wir alle Menschen und gerade die Entscheidungen, die wir treffen, selbst wenn wir alle gerne vielleicht bei wichtigen Entscheidungen in manchen Punkten noch analytisch rationaler werden mit allem drum und dran. Wir sind ja fühlende Menschen. Wir sind, ne, diesen eigenen Schritt raus, manchmal so mit viel Abstand, wo einem ja manchmal auch extern jemand helfen kann, den hat man ja nicht unbedingt, ne? Und ich glaube, auch das darf und sollte man akzeptieren für sich. Also sage ich mal, na, also ich bin ja auch so eine kleine Perfektionistin manchmal, also eben auch für sich zu akzeptieren. Nee, das gehört auch dazu, dass ich auch in Zukunft noch Fehler machen werde. So, ne? Oder vielleicht Entscheidungen treffe, die sich nicht als klug herausstellen oder irgendwie so.
Genau.
Genau.
Also abschließend dazu, ich finde auch, es ist total legitim, zurückzuschauen. Ich sage immer, der Rückspiegel im Auto ist kleiner als die Frontscheibe. Das hat auch eine gute Analogie zum Leben. Aber ab und zu darf man mal zurückschauen und darf mal gucken. Aber man sollte halt, also ich nehme für mich mit, dass ich die Konsequenz bewerte. Ich bewerte, versuche wenig im Leben zu bewerten, aber das bewerte ich. Also was ist daraus entstanden? Aber nicht mehr die Entscheidung zu hinterfragen, weil ich mir sage, okay,
Genau.
die war in dem Moment richtig. Sonst hätte ich sie ja nicht, für mich hätte ich sie ja nicht getroffen, ja. Also ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Jetzt sind wir, du hast eben schon so gesagt, du hast ein gutes Abitur, also ein passables Abitur gemacht jetzt, sage ich mal. Wo ich noch gerne mal rein würde in dieser Phase, also ich frage jetzt explizit mehr nicht nach Schmetterlingen und erster Liebe und sowas, passiert wahrscheinlich in der Zeit. Lassen wir mal außen vor, gerade wenn man im THW unterwegs ist, wenn man Judo macht, wenn man Gott weiß, was alles für Tätigkeiten da macht, dann hat man wahrscheinlich schon diverse Kontaktmöglichkeiten, so will ich es mal nennen. Aber worauf ich nochmal hinaus will, ist, hattest du in dieser Zeit irgendwie einen Bezug zum Business, zum Wirtschaftsleben, also hast du irgendeinen Ferienjob gemacht oder ein Praktikum oder irgendwas? Das würde mich noch interessieren.
Ja, also wir hatten damals, ich meine, wir waren jetzt 7 Kinder, da gab es nicht für jedes Kind unendlich Taschengeld so in etwa. Auch phasenweise, dass wir gar keins bekommen hatten, was aber für uns alle auch total okay war. Ne? Also wir haben jetzt alles bezahlt bekommen, was wir brauchen, aber meine Eltern haben halt gesagt, wenn wir was haben, also wir uns was gönnen wollen, quasi dann ab 15 Nebenjob. Und das ist auch gut so, ne? Weil ich dann einfach wirklich, ich habe ja Anfang Juli Geburtstag und ich weiß noch so, das war so kurz vor den Sommerferien und so quasi 2, 3 Wochen nach meinem 15. Geburtstag hatte ich meinen ersten Ferienjob. Ich wusste, jetzt kann ich so richtig loslegen. Und habe dann
Was war das?
im Einzelhandel habe ich gearbeitet, quasi so als Verkäuferin. Und dann bin ich da auf länger geblieben und habe dann dort immer samstags für 4 Stunden waren das, glaube ich, und ich glaube sogar am Freitagnachmittag 2 Stunden waren das, dann im Büro gearbeitet. Ja. Und habe da so meine ersten Erfahrungen gesammelt. Das habe ich auch knapp 2 Jahre dann gemacht, zum Beispiel. Ja. Oder bei einem Freund, da hatte der Vater ein Unternehmen und da konnten wir dann in den Ferien so immer, das waren das so Einlageblätter in Kataloge einsortieren. Ja, also ist auch eher eine stumpfsinnige Arbeit in dem Sinne, aber gab halt Geld und ich meine, da waren wir alle da sehr glücklich drüber, weil es war ja auch nicht so einfach, einen Job zu finden als Schüler. Und ich muss aber wirklich sagen, das war für mich eine unglaublich gute, lehrreiche Erfahrung, weil wenn man auch mal Sachen gemacht hat, die man wirklich persönlich als stumpfsinnig empfindet oder langweilig oder körperlich anstrengend und ja, dann weißt du wieder, wofür die Schule gut ist und wofür du auch mal studieren möchtest, weil du sagst, hey, wenn ich mir meinen Job mal selber aussuchen will, dann muss ich mich halt anstrengen, was dafür tun und in eine Richtung gehen, wo, also, na, die ich möchte. Wenn man mal 8 Stunden, wenn man mal einen Tag zu nennen, 8 Stunden irgendwie so Blätter einsortiert hat in Kataloge und Kataloge durch die Gegend geschleift hat, so, ja. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Erfahrung und da werde ich auch gucken, dass meine Kinder diese Erfahrung machen werden, halt einfach auch durch möglichst verschiedene, vielseitige Einblicke also reinschnuppern zu können. Oder ich habe auch mal als Kommissioniererin gearbeitet im Lager zum Beispiel. Also ich habe da schon, ja, oder also ich habe da schon verschiedene Sachen gemacht, einfach um da halt Geld zu verdienen. Ja.
Ja, also finde ich auch absolut richtig. Ich habe ja 2 Töchter. Die Große ist mittlerweile Lehrerin, die macht das natürlich nicht mehr, aber die hat das früher gemacht. Und die Jüngere, die ist jetzt gerade im Berufsgrundbildungsjahr und die macht das auch. Die geht nebenher in einen Supermarktjob. Ich finde es total wichtig, dass man auch einen Bezug von Leistung zu finanziellen Mitteln bekommt. Und auf der anderen Seite, ist bei meinen Kindern so, habe ich jetzt gemerkt, ist auch so, wenn sie dann selbst sich was gönnen, hinterfragen sie es intensiver. Also die Jüngste hat jetzt dann gesagt, ich bräuchte ein neues iPhone und haben wir zusammen geguckt und hin und her. Und sage ich, dann kannst du ja auch von deinem Geld noch was nehmen. Natürlich gibt es eine Unterstützung, ist ja klar, ja. Aber sie merkt selbst, aufgrund der Leistung kann sie sich was leisten, fragt, aber also sie hat einen Wert sozusagen. Ich weiß genau, sie rechnet dann um, wie viele Stunden sitze ich dafür
Genau.
und kassiere oder so. Und das ist halt schon wichtig, glaube ich, da einen Bezug
Ja.
zu bekommen. Jetzt hast du dann nach dem Abitur angefangen, BWL zu studieren. Direkt oder gab es da irgendwie eine Brücke? Wie ging das dann weiter?
Also nach dem Abitur direkt wusste ich noch nicht genau, was ich machen möchte, so, weil ich so das Gefühl hatte, es gibt so viele Möglichkeiten und ich habe mich da auch echt ein bisschen überfordert gefühlt. Ich habe mich zwar damals auch beraten lassen, aber das war für mich dann nicht so hilfreich tatsächlich. So bei der Agentur für Arbeit ist man damals hingegangen. Und dann hatte ich aber schon ein Jahr vorher, ich meine, das braucht immer ein bisschen Vorlauf, schon überlegt, ich möchte gerne ins Ausland gehen, eigentlich gerne Entwicklungshilfe machen. Und ich habe dann war ein bisschen so Zufall über eine Bekannte gefunden. Und da konnte ich dann nach dem Abitur, das war dann so 3 Monate nach dem Abi, wie Quatsch, 2 Monate, na, ist ja egal, konnte ich so knapp 5 Monate nach Brasilien gehen in ein Kinderheim. Das ist von einem deutschen Pastor geleitet worden und da habe ich dann Sozialarbeit gemacht. Genau.
Und hattest du Spanisch?
Nee, das ist Portugiesisch und ich konnte kein Portugiesisch. Oh. Ich habe das dann quasi dort vor Ort nebenher gelernt. Genau. Und es war für mich dann schon gut, weil das war, also die Mitarbeiter haben Deutsch gesprochen auch. Das heißt, ich war jetzt nicht komplett, sag ich mal, ohne Fremdsprachen, also ne, so auf meine schlechten Fremdsprachenkenntnisse und Portugiesisch angewiesen. Und habe dann halt auch wirklich nach dem Abitur, das war so, das mündliche Abi war durch, die anderen hatten ihre Abi-Feiern und sind dann da unterwegs gewesen und ich war schon in der Verpackungshalle in einem bei einem Automobilkonzern, habe da 8 Wochen also wirklich hartkörperlich gearbeitet und damit ich mir den Flug halt nach Brasilien leisten kann hin zurück. Aber das wollte ich halt machen und dann habe ich halt geschaut, dass ich mir das organisiere und ich das ja umsetzen kann.
Wie war das da? Musstest du das mit der Familie besprechen? Musstest du dir eine Erlaubnis holen oder hast du das komplett selbst autonom entschieden, ich fliege dahin?
Ich war ja schon 18, das heißt, ich habe das selbst autonom entschieden. Meine Familie fand das nicht gut. Ich habe deswegen auch keine Unterstützung gehabt. Meine Mutter hat mir mal später gesagt, dass sie gehofft hat, wenn sie jetzt da nicht groß mich mehr helfen, das zu organisieren, dass ich es dann wieder sein lasse oder dass es halt auch nicht klappt. Und dann hat sie halt gesehen, ich habe das dann alles organisiert, muss ich auch impfen lassen und Visum beantragen und allem drum und dran. Ich habe das alles komplett alleine gemacht, mir auch das Geld selber besorgt. Und ja, ich glaube aber, das hat gleichzeitig auch vielleicht so ein bisschen Vertrauen beigetragen, dass wenn ich jetzt irgendwo komplett anders hingehe, dass ich ja anscheinend dann doch zurechtkomme. Wobei ich natürlich rückblickend schon sagen muss, ich meine, ich war damals 18, ich meine, Brasilien ist nicht das ungefährlichste Land. Ich als Mutter hätte auch extrem was dagegen gehabt oder als Vater. Gleichzeitig.
Ja, ihr Lieben, wenn ihr jetzt denkt, wieso ist der Typ schon wieder so unverschämt und quetscht jetzt bei Ines hier einfach mitten in den Satz rein. Tatsächlich ist ja, wir haben es vorhin schon mal gesagt, manches für jeden beim ersten Mal irgendwie ganz neu oder so ähnlich. Auf alle Fälle hatten wir jetzt gerade. Und ich habe Ihnen das eben erzählt im Studio, keine Ahnung, 100, auf jeden Fall 100 plus Folgen Podcast aufgenommen, aber wir hatten noch nie den Fall, dass wir einen kompletten technischen Break hatten eben. Die liebe Ines war mitten in der Erzählung über ihren Brasilien-Trip oder über den Austausch, die Arbeit, die sie da geleistet hat. Und dann hatten wir plötzlich einen Blackout hier im Studio. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 7000 Mal uns eingeloggt und fangen einfach nochmal an. Und ich lasse das einfach mal drin, damit ihr auch mal seht. Podcasten ist nicht so easy, wie man das manchmal denkt. Das ist schon ein bisschen Arbeit auch. Also erstmal Ines, vielen Dank, dass wir diese technische Hürde, wo auch immer sie lag, gemeinsam genommen haben. Und für dich nochmal, wir steigen einfach da wieder ein und ich freue mich noch auf die Geschichte, denn du hast gesagt, du bist nach Brasilien geflogen. Ich hatte vorher gefragt, wie war denn das so mit der Akzeptanz bei den Eltern? Und du hast gesagt, ja, die waren überhaupt nicht amused. Was wir beide, und du hast es aus deiner Perspektive auch schon reflektiert, auch sehr gut nachvollziehen können mittlerweile als Eltern. Wenn die Tochter dann kommt mit 18, 19 und sagt, ich flieg mal nach Brasilien, was jetzt nicht das ungefährlichste Land der Welt ist. Also du hattest gesagt, dass es dir sehr viel gegeben hat, eine wichtige persönliche Erfahrung, die dich bis heute noch prägt. Vielleicht magst du da noch mal kurz was zu sagen.
Ja, sehr gerne. Genau, wir haben ja gesagt, wir nehmen das alles mit Humor. Es ist, wie es ist, gell?
So, wir hatten gerade vorher gesagt, sorry, dass ich das so sage, wir akzeptieren einfach, wie es kommt. So, und jetzt ist es so.
Und jetzt so wusch wieder den Weg zurück. Genau, Brasilien. Also ich muss wirklich sagen, das war ja ein kompletter Kulturschock irgendwo, weil man kommt ja doch aus einem sehr, ja, wirklich reichen Land, wenn man das mit der Welt vergleicht. Und auch bestimmten Privilegien, auch Sachen, die komplett selbstverständlich für einen sind, auch das Sicherheitsgefühl, auch sei es, was die Tierwelt angeht, als auch wie man quasi so, ich meine, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, auch so wie man sich auf der Straße bewegen kann, das ist ja was komplett anderes. Auch wie die Menschen sozialisiert sind, auch sage ich mal natürlich die Kultur, die Art und Weise, wie die Menschen dort natürlich auch auf Situationen reagieren, ist logischerweise anders. Und ich bin da mit 18 so aus einer, ja doch, aus einem behüteten Leben in der Kleinstadt quasi da nach Brasilien in ein Kinderheim gekommen, wo natürlich auch sehr viele Kinder waren, die einfach selber schon auch sehr schlimme Erfahrungen im Leben gemacht haben und da auch, sage ich mal, auch schon teilweise sehr abgehärtet und abgestumpft waren. Sei mal mit der gesamten Tierwelt noch drumherum, wo man ja auch wirklich lernen muss, wie gehe ich damit um, wo muss ich aufpassen.
War das, wenn ich kurz reinfragen darf, war das tatsächlich so, wie man sich, also ich stelle mir da jetzt, ich sehe jetzt gerade so den Amazonas und so Dschungel und so, war das da wirklich so in dieser Region oder war es schon eher eine Stadt, in der du dann auch warst?
Nee, das war südlich, also im Süden von Brasilien und da gab es schon noch ein kleines Stück Regenwald sozusagen, also so richtig, wie man es sich vorstellt. Das war also daneben, aber der Rest war schon gerodet. Das war aber komplett auf dem Land, das muss ich wirklich so vorstellen. Irgendwo im Niemandsland, eine Gebäudelandschaft, wie so ein großer Hof eigentlich, aber alles komplett umzäunt, auch aus Schutz, ne, vor, sag ich mal, Einbrechern. Und dann kommt eine ganze Weile nichts und 10 Minuten so mit dem Fahrrad entfernt, da konnte man dann schon hinfahren, einmal die Woche, ein kleines Dorf, aber wirklich ein kleines Dorf und dann eine ganze Weile wieder nichts. So. Also das war wirklich komplett auf dem Land, ja. Und wie gesagt, daneben war ein kleines Stückchen Regenwald mit einem angrenzenden Fluss und drumherum halt viele Felder, so darf man sich das vorstellen. Das heißt, man war da eigentlich schon die ganze Zeit, was auch rückblickend natürlich schon noch mal gut war, weil sicherer war dann halt in diesem Kinderheim drinnen. Ne? Weil ich glaube, wenn ich jetzt so noch Stadt gewesen wäre und dann so als kleines Landei von Deutschland, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert gewesen, auf alles auch wirklich zu achten, was man da aufpassen muss. Ne? Und das war einmal, wie gesagt, dieser Kulturschock, weil viele Sachen, die du lernst in Deutschland, die gelten da halt so quasi nicht, ne? Und wo man, dass man einfach sieht, wow, woanders ist es komplett anders. Und also A zum Beispiel war für mich eine eindrückliche Erfahrung, was Machtverhältnisse angeht. Also das Kinderheim gibt es jetzt so nicht mehr. Und das war einfach so, das war dieser Pastor und der hatte da wirklich das ultimative Sagen, muss man sich vorstellen. Und für die Mitarbeiter war das wirklich so, die haben halt echt alles gemacht, Hauptsache sie werden nicht gekündigt. Und da musst du doch echt aufpassen. Ne? Und kündigen hieß für die, ich weiß nicht, wie da die brasilianischen Gesetze sind, das kann ich nicht so genau sagen. Aber ich kann sagen, was die für ein Gefühl hatten. Und für die war das wirklich, wenn ich den Job verliere, weil da gibt es nicht so viel in der Gegend und die wohnen dort, die sind dort aufgewachsen, dann stehe ich auf der Straße, dann kann ich meine Familie nicht ernähren, die haben selber Kinder gehabt. Das heißt, ich muss, komme, was wolle, darf auch nicht krank sein, ich muss diesen Job halten. Und das ist schon etwas, wenn du das so erfährst, eine ganz andere, sage ich mal, Dramatik auch dahinter, als ich es jetzt auch in Deutschland natürlich kennengelernt habe und dieses Verstehen, was tatsächlich auch bedeuten kann, ne? Und auch wie Macht im positiven oder negativen Sinne genutzt werden kann. Und das war für mich auch tatsächlich Richtung Berufswahl ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich was verändern möchte im Leben, dann werde ich nicht, weil ich auch ein bisschen in die Richtung belegt hatte, ob ich Richtung Pädagogik oder so gehen soll, ich möchte nach weiter oben. Ich möchte dorthin, wo ich was verändern kann, wo ich was bewegen kann. Und das heißt, ich muss in der Managementposition, weil ich habe mich nie im BWL-Bereich gesehen, aber mir ist durch die Erfahrung in Brasilien bewusst geworden, wenn ich dorthin kommen will, wo ich was verändern kann, dann muss ich dorthin, wo ich mich eigentlich gar nicht gesehen habe.
Im Bereich BWL.
Genau. Und dann hatte ich ja später dann bewusst die Entscheidung getroffen, im Personalmanagement zu studieren. Wobei ich da damals noch gedacht habe, dass es noch eine aktivere Rolle ist, als sie es schon ist. Ne? Aber das lernt man dann natürlich erst später. Aber das war so für mich auch wirklich was sehr Prägendes, weil ich einfach auch gemerkt habe, wie viel eigentlich eine Entscheidung von jemandem, der quasi oben der Chef ist, ausmachen kann und wie wenig so der einzelne kleine Mensch dazu sagen hat, der dort Mitarbeiter ist. Ja, obwohl das beides Menschen sind. Aber der eine, wenn der was sagt, das hat unglaublich Auswirkungen und der andere kann sich im blödesten Fall nicht dagegen wehren. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann oder ich das so rüberbringen kann, aber das ist, wenn man da so mittendrin ist und selber da ja auch Teil des Lebens dort ist und das wirklich so erfährt und auch die Menschen dort erlebt, das war einfach sehr eindrücklich.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann hast du die Erfahrung gemacht, dass da jemand sitzt, der im Prinzip so wie ein Diktator die Menschen dann dort delegieren kann und da gibt es gar keine Einflussnahme von unten nach oben. Also so habe ich das jetzt verstanden, dass relativ restriktiv vorgegeben wurde, was zu tun ist und keiner was gesagt hat, weil es die Lebensumstände einfach erfordert haben, dass man brav ist und nicht rebelliert oder wie man das auch immer nennen will. oder auch sich einfach einbringt und es bei dir in dem Moment die Erkenntnis gewachsen ist, okay, ich möchte an eine Position kommen in meinem Leben, wo ich das anders machen kann, oder?
Ja. Ja. Okay. Wenn ich was Gutes, wenn ich was Gutes im Leben tun möchte oder wenn ich mir was auch immer sehr wichtig, dass ich einen Sinn habe in dem, was ich tue, dann möchte ich auch an einer Position sein, wo ich wirklich was bewirken kann. Also wenn ich zum Beispiel jetzt für mich, zum Beispiel sagen würde, ich würde in die Pädagogik gehen und dort zum Beispiel direkt am Menschen arbeiten, also an einem Eins sozusagen, ne? Und jemanden pflegen oder, weiß ich nicht, Jugendliche unterstützen oder was auch immer, dann ist das ja so eine, sage ich mal betrieben gesagt, eine 1-zu-1-Geschichte. Aber wenn ich tatsächlich was so Großen verändern möchte und was positiv beeinflussen möchte, dann wird es nicht dort sein.
Okay.
Ja, ohne dass ich das irgendwie schlecht reden möchte, dass jetzt jemand sich dafür entscheidet. Aber für mich persönlich war das einfach eine wichtige Erkenntnis und ein Antrieb und ein Verstehen auch in dem Alter dann quasi.
Das ist eine total gute und spannende Brücke und Erklärung hin zum BWL-Studium, weil ehrlicherweise in der Vorbereitung auf den Podcast, im Überlegen und Antizipieren, was du in deinem Leben gemacht hast, ich habe ja relativ viel recherchiert, war das für mich so ein Punkt, den ich nicht richtig verstanden habe. Ja? Also wo ich dachte, also für mich wäre das eher tatsächlich in Sozialpädagogik gegangen oder so und vielleicht auch direkt in Psychologie. Und meine Frage, die ich ja im Skript auch stehen habe, ist, in meiner Wahrnehmung, das ist immer die Frage, ob die richtig ist, kam ja erst BWL und dann danach noch Psychologie.
Ja.
Und das war für mich jetzt erstmal nicht so klar, aber jetzt wird es klar, war, wo du es erklärt hast oder als du es jetzt erklärt hast. Vielen Dank. Und was war denn der Beweggrund, warum kam dann Psychologie noch dazu?
Man kann da gleich dazu sagen, ich hatte auch lange überlegt, ob ich BWL oder Psychologie studieren soll, aber ich habe mich nie als Therapeutin gesehen, weil ich selber schon auch damals gewusst habe, ich kann nicht therapeutisch arbeiten. Also ich könnte es sicherlich und ich glaube auch, dass ich das gut könnte, aber das würde mir nicht gut tun. Und das habe ich damals schon verstanden, also so Stichwort Psychohygiene. Mich würde das wirklich auch viel zu sehr mitnehmen. Und deswegen habe ich mich damals auch bewusst für einen anderen Weg entschieden, weil ich gesagt habe, das eine kann ich vielleicht, aber es tut mir nicht gut. Und also ich habe tatsächlich auch mit 18, 19 für mich eine Liste gemacht mit, was kann ich und was möchte ich gerne machen, weil das sind für mich sehr verschiedene Sachen. Und das habe ich so für mich gebrainstormt und dann eine Überschneidungsliste gemacht und dann quasi das auch nochmal abgeglichen. Und da
nach Brasilien?
Für mich ab in Brasilien angefangen und nach Brasilien dann endgültig, wo ich wieder richtig Internetzugang hatte, das dann nochmal abgeglichen. Was gibt es da für Möglichkeiten, sage ich mal, im BWL-Bereich oder vielleicht vergleichbar, wo ich auch mit meinen Fähigkeiten und dem, was ich kann und dem, was ich will oder wo ich meine Fähigkeiten sehe, gut aufgehoben bin. Und ich muss sagen, die Entscheidung, kein Psychologie zu studieren, das war für mich damals auch absolut richtig, weil ich immer gedacht habe, okay, wenn ich Psychologie mache, dann muss ich quasi zwangsweise so in diese therapeutische Schiene auch reingehen und das wollte ich ja nicht. Also so, weil das für mich jetzt ist, wenn ich zum Beispiel jetzt mit Menschen arbeite und wir reden ja, sag ich mal, über betriebswirtschaftliche Sachen, natürlich geht es auch um persönliche Sachen, aber wir tauchen jetzt nicht tief in, sag ich mal, private Tragödien rein oder was auch immer. Das ist so für mich so der Punkt, wo ich sage, das geht mir persönlich zu nah. Genau. Und dann habe ich mit Mitte 20, um das Psychologiestudium zu erklären, mit Mitte 20 habe ich noch, das war dann schon in meinem ersten Job, noch nebenbei so eine Weiterbildung gemacht zur Hospizbegleiterin. Also ich habe davor ja ganz viel Jugendarbeit gemacht, also mit vielen Kindern und Jugendlichen gearbeitet, auch viele so sonderpädagogische Schulungen gehabt im Rahmen dieser Tätigkeiten. Und dann habe ich gesagt, so, ich möchte jetzt mal quasi die andere Seite des Lebens kennenlernen, nicht den Anfang, sondern das Ende. Und habe mich da quasi fortgebildet. Und da setzt man sich ja natürlich auch sehr intensiv mit dem eigenen Sterben auseinander. Oder nicht mit dem eigenen Sterben, mit der, sage ich mal, eigenen Endlichkeit auseinander. Und auch vielleicht mit Verlusten, die man schon hatte. Und ich habe dann auch etwa ein halbes Jahr in der geschlossenen Abteilung von einem Pflegeheim quasi so ehrenamtliche Arbeit geleistet. Und die Menschen, die konnten nicht mehr richtig reden. Die konnten sich auch jedes Mal nicht mehr an mich erinnern. Die wussten nicht mehr, wer ich bin. Sondern ich musste jedes Mal aufs Neue in dieser Zeit eine Beziehung aufbauen. Und zwar nicht durch Reden. Und ich rede ja viel, also natürlich durch Gestik, durch Mimik, durch Körperlichkeit, also dass man zum Beispiel die Hand an die Schulter legt, weil das noch nah genug quasi ja auch am Gehirn ist, dass es am ehesten noch verarbeitet wird und dann Bezug aufbauen und auch natürlich hören die Menschen oder noch so, sag ich mal, die noch so wenig interagieren können, wenn die ein bisschen was von ihrem Leben erzählen, was erzählen die? Und die haben wirklich, bis auf einen einzigen, der hat ein bisschen was zum Job erzählt, aber wirklich alle anderen, Job war völlig egal, Erfolge völlig egal. Das Einzige, was gezählt hatte, war die Menschen, die sie geliebt haben, die sozialen Beziehungen, die sie gehabt haben. Das war das, was noch relevant und wichtig war. Und das war für mich auch unglaublich prägend. Was bleibt da quasi und mit was beschäftigen sich die Menschen? Und das hat mir auch sehr geholfen, schon im frühen Alter, auch das für mich dann wieder zu reflektieren. Und dann ein paar Jahre später war ich selber an dem Punkt, wo ich für mich reflektiert habe und mir gedacht habe, was würde ich denn echt bereuen, wenn ich es nicht gemacht habe? Also so Gedanken habe ich dann schon ab und zu mal, weil ich ja so mein Leben ja auch so angucke, so, ne, in welche Richtung geht es ein weit? Und habe ich mir echt gedacht, also Psychologiestudium, das würde ich trotzdem bereuen, weil ich das ja auch jetzt im Beruf viel brauche, Psychologie. Und ich bin jemand, ich will Sachen so von der Pike auf verstehen und können. Ich wollte nicht nur ein paar Bücher lesen, ich wollte es richtig, die Basis verstehen, so. Und das war für mich auch im Nachgang die absolut richtige Entscheidung. Das hat mich unglaublich weitergebracht. Und mir nochmal ganz, also für mich selber nochmal ein breiteres Verständnis zum Menschsein gegeben. So. Mhm. Und ich merke das auch jetzt in der Beratung. Ich habe mich ja nach dem Psychologiestudium dann direkt selbstständig gemacht. Das war 2021. Dass ich noch schneller oder noch besser, wenn mir Menschen etwas erzählen, merke, dass ich das einordnen kann, ein besseres Verständnis habe und natürlich auch schneller sagen kann, du, ich habe das jetzt so und so aufgenommen, aus meiner Sicht so und so. Und wirklich in den allermeisten Fällen sagen die Menschen so, ja, genau so. Ich hätte es gar nicht so ausdrücken können, weil da kommt natürlich dann so, klar, der berufliche Background dazu, dass man Sachen gut einordnen kann, aber dann einfach so der psychologische Background zu sagen, okay, was ist da noch dahinter? Wie formulierst du Sachen? In welcher Art und Weise erzählst du die? Was erzählst du mir? Und so weiter. Da steckt ja auch immer eine ganze Menge dahinter. Und wie du also ja schon rausgehst.
Ich hatte tatsächlich den Impuls, als ich das alles mir angelesen hatte in Vorbereitung auf unseren Podcast, dass ich gedacht habe, BWL und Psychologie ist eigentlich eine sehr untypische Kombination. Also immer meine Perspektive, ja. Ich kenne keine Menschen, die BWL und Psychologie studiert haben. So, zumindest glaube ich das. Ich kenne ein paar Leute, die ganz gut in der Psychologie unterwegs sind, auch im Marketing in der Kombination. Also die Sarah Weitnauer zum Beispiel, mal Grüße gehen raus, die ein tolles Buch geschrieben hat. Und so über Gehirnforschung und psychologische Aspekte von Vertrieb und solche Sachen, das kenne ich alles. Aber so BWL und ich dachte mir dann so, es ist eine untypische Kombi. Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Weil BWL, also Wirtschaft, das Leben, das kommerzielle Leben und das Führen und das Wirtschaften hat doch sehr viel mit Psychologie zu tun. Ja? Also dachte ich mir, das passt irgendwie ganz gut. Und am Ende, und das ist jetzt so quasi ja einfach meine externe Perspektive, dachte ich mir, wo kann man das am besten verdichten? Und da wusste ich ja noch nicht, dass du eine in der eigenen Familienkindergruppe Führungskraft warst. So, das ist meine persönliche Bezeichnung dazu. Und da wusste ich noch nicht, dass du mit 13 Taekwondo oder Judo gemacht hast und dass du dann aber auch relativ schnell Jugendgruppen geführt hast, dass du Taekwondo gemacht hast, dass du im THW warst, dass du ehrenamtlich in Brasilien, wusste ich alles nicht. So, aber für mich war klar, als ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, BWL in Kombination mit Psychologie kann sehr häufig dazu führen, dass Menschen in Führungsarbeit gehen, wie auch immer. Also selbst eine Führungsposition belegen und dann diese Kenntnisse umsetzen oder ins Coaching gehen und anderen Menschen helfen, da besser zu werden, anders zu werden, Dinge zu klären. Und dann habe ich gesehen, okay, 2021, Gründung der GmbH. Ja, und dann dachte ich mir so, okay, das klingt für mich komplett logisch. Jetzt, wo ich dich kennengelernt habe, vorher, warum eigentlich klang das so unlogisch für mich, ne? Und also ich finde das eine sehr schöne Herleitung. Jetzt erklär doch mal kurz, was du genau machst. Also jetzt haben wir ja schon relativ viel so angedeutet, was du machst. Aber ich habe Dinge gelesen über dich, zum Beispiel, ich muss mal ganz kurz nachblättern, dass du eine Personalabteilung mit Verantwortung für 750 Personen ungefähr geleitet hast mal. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Oder in dem Kontext auch, auf deiner Website habe ich das gefunden, da steht, mehr als 1000 geführte Mitarbeitergespräche. Erklär doch mal so den Kontext. Was machst du genau? Wie kam das? Und ja, wo führst du die Menschen hin?
gern. Also ich habe jetzt insgesamt etwa 15 Jahre, sag ich mal, HR-Erfahrung, Personalerfahrung sozusagen, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und da habe ich eben etwa oder war etwa 5 Jahre zum Beispiel Personalleiterin von etwa 57 Mitarbeitern und habe ja da die Personalabteilung verantwortet und, sag ich mal, natürlich sämtlich HR-Projekte, Mitarbeitergespräche, personalrechtliche Fragestellungen, halt alles, was so dazugehört, von A bis Z natürlich. Mhm. Und habe da aber eigentlich in allen Rollen, die ich im Personalbereich hatte, natürlich auch sehr viele Mitarbeitergespräche geführt, um die Brücke zu schlagen zu über 1000 Mitarbeitergespräche. Mhm. Also zum Beispiel alleine schon in meinem allerersten Job habe ich über 250 Mitarbeitergespräche geführt gehabt. Das war innerhalb von 1,5 Jahren, wo ich das dann gemacht habe. Also ich war dort etwas über 2 Jahre, habe da meine Diplomarbeit geschrieben und hatte dann da quasi dann gleich meinen ersten Job auch. Und das war schon mal gleich so die erste, ich sag mal auch ein Stück weit harte Schule, 250 Gespräche ganz am Anfang, so frisch vom Studium, habe da aber unglaublich viel gelernt. Das war im Rahmen vom Change Management, da gehen auch Emotionen natürlich je nach Bereich, je nach Person auch immer etwas hoch her. Und das war schon mal so die, wie sagt man, Feuertaufe, ne? Und danach bin ich dann eben mit 27 schon in die Personalleiterposition reingekommen und hatte dann die Verantwortung an der Stelle und habe da auch wirklich wöchentlich natürlich viele Gespräche gehabt, weil ich halt einfach bei Kritikgesprächen vor allem begleitet habe, bei ganz vielen Gesprächen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, Feedbackgesprächen etc., also überall dort, wo man natürlich mal Unterstützung gebraucht hat sage ich mal, vielleicht auch mal das ein, wie soll ich sagen, ich bin halt dann dazugekommen, meistens, wenn Emotionen schon hochgekocht sind. Ne? Mhm. Oder aber, wenn es halt darum ging, vielleicht auch Sachen zu klären, zu lösen, Kompromisse auch mal zu finden bei bestimmten Sachen. Und genau, dadurch, dass halt so viele Mitarbeiter waren, die Sachen, die halt in einem kleineren Betrieb, sag ich mal, einmal in 5 Jahren auftauchen, die hast du halt bei 57 Mitarbeitern halt einfach regelmäßig. Und danach hatte ich, war ich dann... bin ich, sag ich mal, aus privaten Gründen, weil ich geheiratet habe, bin ich dann weggezogen und habe da in der Nähe dann einen Job gehabt als Personalreferentin. Da war ich dann für etwa 1500 Mitarbeiter zuständig, da die ganzen Führungskräfte auch betreut. Gleiches Spiel sozusagen. Und habe auch da schon sehr viel die Führungskräfte einfach auch beraten. Also ich hatte auch Führungskräfte, die haben wirklich mich so jede Woche, alle 2 Wochen angerufen. Die hatten selber an die, sag ich mal, 100 Mitarbeiter und sind mit mir ihre ganzen Personalfälle halt durchgegangen, weil sie halt einfach auch eine Zweitmeinung hören wollten, wie sie bestimmte Dinge machen sollen können. Einmal arbeitsrechtlich, tarifrechtlich, aber natürlich auch, wie geht man denn jetzt auch um mit den Menschen? Wie kann ich das Gespräch führen? Wie kann ich das aufbauen? Vielleicht auch mal selber gesagt, oh, ich bin da jetzt unsicher. Also ich habe da auch immer einen sehr guten Bezug zu meinen, waren immer meine Führungskräfte, zu meinen Führungskräften gehabt. Und gleichzeitig aber zum Beispiel auch sehr viel mit dem Betriebsrat zusammengearbeitet. Auch sehr gut. Ne? Weil ich weiß, dass Betriebsrat immer schon heißt so, naja, das sind ja die für die Mitarbeiter und wir sind quasi da auf Arbeitgeberseite, aber am Ende des Tages und ich habe viel im sozialen Bereich gearbeitet, am Ende des Tages haben wir alle das gleiche Ziel, dass quasi das Leben von den Menschen besser gemacht werden soll. Und ich finde, wenn man das selber sich immer vor Augen hat, hat man nicht gemeinsam keine Fronten, sondern man hat vielleicht unterschiedliche Ansichten, aber man arbeitet auf ein Ziel hin und dann kann man anders zusammenarbeiten.
Und dann kam mir irgendwann der Impuls von dir zu sagen, ich meine, das klingt ja alles nach recht spannenden, herausfordernden, auch wahrscheinlich mit Druck verbundenen Jobs. Dann hast du geheiratet, hat sich die private Perspektive verändert. Aber irgendwie kam ja in dir dann der Wunsch zu sagen, ich möchte das als externe Beratung anbieten. Mhm. Was, warum?
Der kam nicht plötzlich, Wolfgang, das hatte ich schon mit 18 tatsächlich. Okay. Aber ich hatte damals dann im Studium einen Professor, der dann gesagt hat, weil wir, also es war Personalmanagement, war so ein Studiengang, da waren wir, ich sag mal, keine Ahnung, 95% Frauen drin. Und ich weiß noch, wo es dann um das Thema ging, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, auch allgemein Personalentwicklung, fanden wir natürlich alle auch super spannend. Ja. Und dann, wo es um das Thema ging, ja, so Coach sein und beraten, so fanden wir natürlich auch alle voll spannend. Und dann hat der zu uns damals gesagt, so ja, sollen wir jetzt nicht böse nehmen, aber wenn wir da so als junge Mädels ankommen und irgendjemand beraten, coachen wollen, das will keiner hören oder da sind wir quasi noch zu jung dafür. Mhm. Und kann man natürlich heute drüber denken, wie man will, das hat er halt damals so auf die Art und Weise gesagt, das ist natürlich nicht wortwörtlich, aber so sinngemäß und das ist bei mir auch tatsächlich hängen geblieben, dass ich immer gedacht habe, okay gut, ich bin da, um jemand anderen was beizubringen oder zu beraten, muss ich erstmal eine gewisse Art von Lebenserfahrung haben, Berufserfahrung haben, einen gewissen Background haben, dass ich das auch guten Gewissens tun kann. Das war für mich die Erkenntnis daraus, die ich für auch heute für nicht verkehrt halte. Aber das war auch der Grund, natürlich hätte ich vielleicht das schon früher den Schritt gehen können, aber für mich war das wirklich so eine Sache zu sagen, okay, ich habe BWL studiert, jetzt habe ich Psychologie studiert, ich habe einen sehr soliden Background, ich habe sehr viel Berufserfahrung, ich habe das alles gemacht. Jetzt kann ich auch für mich selber, dass ich sage, jetzt bin ich so weit, dass ich auch anderen dazu was sagen kann, beziehungsweise auch hinhören kann, was andere auch brauchen und auch wirklich in deren Leben eintauchen kann. Es geht ja nicht darum, was ich denke, sondern es geht darum, wo ich vielleicht auch sehe, spüre, aus Erfahrung, aus Wissen heraus sehe, das ist das, was jetzt auch dem Menschen mir gegenüber weiterhilft. Und es geht da nicht um ein, na, dass ich so die one best solution habe, so in etwa, sondern es geht darum, etwas zu finden, was für die Person mir also mein Gegenüber quasi tragfähig ist. Mhm. Genau. Und deswegen war das etwas von langer Hand
vorbereitet.
Ja, gar nicht so extrem zentral gesteuert, aber es war immer in mir drin, dieser Gedanke, dass ich diesen Schritt gehen möchte, weißt du? Aber ich habe da schon eine lange Atem, was sowas angeht, weil wenn ich sowas mache, dann mache ich das auch, wenn ich sage, ich kann das auch, also ich mache das richtig und ich habe jetzt auch was weiterzugeben. So.
Okay, wie finden Unternehmen dich heute? Bist du einfach in der Branche so bekannt oder nutzt du LinkedIn oder was sind so deine Marketingkanäle?
Also klar, ich habe natürlich eine Homepage, ganz normal mein Name, www.inuswaschen.de oder auf LinkedIn bin ich viel unterwegs, da findet man mich auch gut unter meinem Namen. Was ich jetzt heutzutage einfach mache, ist One-to-One-Sparring mit Geschäftsführern oder Führungskräften oder was ich auch viele habe, sind so firmeninterne Führungskräftegruppen. Also ich arbeite quasi online per Zoom und ich habe noch, wer möchte, so eine Impulsbibliothek im Hintergrund, habe ich Videos aufgenommen mit Reflexionsfragen, Checklisten. Das ist jetzt nicht zwingend Bestandteil, sondern es gibt ja manche Menschen, die schauen sich auch gerne Sachen noch an, in Ruhe einfach zum Selbstreflektieren, zum Impulse bekommen, dass man einfach die Möglichkeit hat, weil vom Psychologischen her wieder ist es natürlich gut, möglichst jeder ein bisschen unterschiedlich verschiedene Wege anzubieten, wie man selber sich auch mit Sachen beschäftigen möchte. Mhm. Und für mich ist es halt wichtig, wenn wir miteinander reden, arbeiten, dass es halt einfach sehr praxisbezogen ist, dass man die Sachen aus der Praxis mitbringt, wirklich darüber redet, da dran ist. Weil oft sind es ja auch die kleinen Hürden, die kleinen Hemmnisse. Also ich habe schon oft gehört, so Ja-Thema, keine Ahnung, Feedback oder was auch immer, ja, ich habe mich schon damit beschäftigt. Aber im Alltag, wenn du dann fragst, ja, machst du denn das? Ja, nee, geht nicht, weil. Ja, super, genau darüber können wir reden. Weil das sind die kleinen Sachen, an denen es nachher scheitert. Und es gibt so viele psychologische Sachen, die, sage ich jetzt mal, die kosten weder Geld noch kosten so viel Zeit, sondern muss man zuverlässig dran sein und Führung wirklich als Beziehungsarbeit auch verstehen. Und da einfach dran zu sein und genau.
Also ich habe noch ungefähr 1000 Fragen hier stehen, die wir alle heute nicht mehr besprechen können. Eine Sache, also ein Lob wollte ich dir noch mal geben, ein Shoutout, nämlich zu sagen, ich lege das auch mal in Teilen als Videobibliothek an, damit Menschen in der Geschwindigkeit, die sie selbst dann auch haben, vielleicht noch mal was lesen, anschauen, hören, whatever. Das finde ich schon sehr nah und sehr gut am Kunden auch gedacht, ja, weil das ist ja häufig das Problem. Also A, dass Menschen die Qualität oder die Kompetenz abgesprochen wird. Ich nenne jetzt mal als Beispiel, ich weiß gar nicht, warum die mir einfallen, die Politiker, ne? Weil oftmals dann Politiker im Bundestag sitzen, die nie selbst gearbeitet haben. Also das war so dieser Weg bei dir, selbst die Erfahrung zu sammeln, dann das Know-how aufzubauen und dann aber auch zu sagen, ich orientiere mich am Kunden und mache jetzt nicht einfach nur One-to-One-Coaching, sondern ich habe da verschiedene Einstiegswege oder Wege mit mir zu interagieren. Das finde ich schon mal total super. Also ich hätte aber trotzdem noch jede Menge Freude. Letzte Frage, die ich aber wirklich inhaltlich stelle, denn wir sind ja jetzt beim Status quo angekommen. Du hast die Ines Waschun GmbH und Bretz Unternehmen und machst das, glaube ich, auch sehr, sehr gut und total gut. Also für euch natürlich draußen, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das, ihr folgt natürlich bitte unserem Gast, weil das ist sehr, sehr gut und es lohnt sich. So, das erstmal als kleiner Shoutout. Letzte Frage aus diesem sozusagen Lebenszyklus-Gespräch. Als du jetzt selbst Unternehmerin warst, eine GmbH gegründet hast, geht ja schon los, du gehst zum Notar, du musst da Kapital hinterlegen und so weiter. Gab es so einen Moment, also das war jetzt zum ersten Mal, dass du Unternehmerin warst, oder? Ich muss nochmal zwischenfragen. Gab nicht vorher irgendeine Phase, wo du schon, okay. Jetzt gab es einen Moment, oder andersrum gefragt, gibt es eine Sache, von der du sagst, die hat mich als Unternehmerin komplett überrascht? Die hätte ich als Unternehmerin so nicht erwartet, weil ich ja bis dato immer angestellt war.
Oh ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich muss sagen, was mich tatsächlich überrascht hat, da werden es wahrscheinlich natürlich alle schmunzeln, die da schon lange in Games sind, ist, wie extrem viel Zeit tatsächlich in den Vertrieb reingeht und Marketing. Ne? Da habe ich ja, ich meine, ich war davor angestellt und selbst wenn man BWL studiert hat, das lernt man da auch nicht im Angestelltenverhältnis dafür. Ne? Das ist ja nochmal was ganz anderes. Also ich liebe es gleichzeitig, also man lernt ja extrem viel jeden Tag, und aber in Bereichen, wo man ja eigentlich gar nicht aufgestellt ist oder war. Ne? Man ist da plötzlich wieder so blutiger Anfänger erstmal, wenn man da loslegt. Und ja, wie extrem viel Zeit das in Anspruch nimmt, das hatte ich tatsächlich unterschätzt. Und auch rückblickend klingt es auch für mich ein bisschen naiv, aber ich meine, wenn man anfängt, ist man, glaube ich, immer naiv, das gehört auch dazu. Wie schwierig das auch tatsächlich ist am Anfang so, ja, so die ersten Kunden und da sichtbar zu sein und da auch so diesen richtigen Weg zu finden, weil davor habe ich ja noch nie Verkaufsgespräche geführt und die Sachen gemacht und alles. Und erstmal so selber in diese, das ist ja natürlich hat man Gespräche geführt, aber es ist natürlich eine andere Art von Gespräch. Und auch so selber sich, sage ich mal, zu vermarkten, also über sich zu reden und im Grunde genommen um zu sagen so, hey, ich bin gut, ich bin toll, ich kann das, ich biete das und das an und so, das ist so, es ist auch gar nicht so ganz meine Art, auch heute noch nicht. Und es fällt mir schwer, aber das war am Anfang noch viel, viel schwieriger, so diesen Weg zu gehen, ne? Weil ich da selber anders gestrickt bin. Und ja, diese ganzen Rollenfindungen, glaube ich, wenn man sagt, ich bin jetzt Unternehmerin oder Selbstständige, das ist etwas, das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Beziehungsweise, wie soll man sagen, ich hatte ja gar keine gescheite Vorstellung davon. Aber ich denke mal auf der anderen Seite, ja, also immer wieder das Thema sagen, Rückblick. Ich glaube, wenn man das alles immer vorher wüsste, gerade solche Sachen, da würden wahrscheinlich schon ganz viele nicht anfangen, aber das ist ja nicht verkehrt, selbst wenn es nicht funktionieren sollte. Aber diese Erfahrung und das, was ich alles gelernt habe und auch was ich für Menschen kennengelernt habe, das kann mir ja gar keiner nehmen. Und ich liebe das ja auch, was ich mache, von daher passt das alles sehr gut.
Ja, verstehe ich. Und ist auch nochmal ein guter Appell an alle, die entweder an der Schwelle stehen zur Selbstständigkeit oder zum neuen Karriereschritt oder was immer. Du hast nie die hundertprozentige Sicherheit. Selbst wenn du organisatorisch sehr gut aufgestellt bist, planungstechnisch hast du ja auch gesagt, du planst jetzt nicht alles durch, aber schon du planst. Ich glaube auch, dass du so jemand bist, der nicht blauäugig irgendwo reinrennt. Und trotzdem hat das Leben immer noch die ein oder andere Überraschung. Und da geht mein Appell, den habe ich häufig schon im Podcast gemacht und damit schließe ich auch sozusagen deine Heldenreise ab. Dann kommen noch die Abschlussfragen. Mein Appell geht raus an euch da draußen. Redet. Also das ist einfach der Oberburner-Killer-Tipp, ja, sorry, es ist so einfach, wie selten gesagt, geht auf Netzwerkveranstaltungen, geht zur IHK, geht zum Unternehmertag, geht zu Konferenzen, weiß ich was, ja, und redet mit den Leuten, die das schon machen, oder sprecht sie einfach so an, ja, schreibt sie an und sagt, ich überlege mich selbstständig zu machen, also es ist einfach tatsächlich viel, viel Austausch, viel Netzwerken und das kann dir helfen, dass du entweder einen Mentor findest oder einfach neue Perspektiven bekommst, die dich später dann nicht überraschen können. Aber perfekt wird es nie sein. Und so wie es ist, ist es dann halt perfekt. Also das ist, glaube ich, ein ganz guter Abschluss an der Stelle. Erstmal danke bis dahin. Ich habe jetzt noch ein paar Abschlussfragen an dich. Die eine Abschlussfrage, die ich immer habe, ist, gibt es einen Menschen, von dem du sagen würdest, der ist mir auf meinem Weg begegnet, entweder in Brasilien oder im Studium oder in irgendwo, der eine sehr interessante Vita hatte und vielleicht hier mal als Gast taugen würde?
Ja, da wird mir auch jemand einfallen.
Okay. Genau. Magst du den Namen sagen? Kannst du mir auch im Nachgang schicken. Ist okay.
Ich würde es dir im Nachgang schicken, weil ich jetzt gar nicht weiß, ob er das möchte, aber das hat auch jemand mit einer sehr interessanten Vita und ja, sich da auch sehr erfolgreich, habe ich mal hochgearbeitet, reingearbeitet und
okay. Und auch wie immer der Appell an euch da draußen, wenn ihr selbst, also das passiert mir in der letzten Zeit tatsächlich häufiger, freue ich mich mega drüber, dass Leute sich anbieten und sagen, ich würde gerne mal in deinen Podcast kommen und meine Geschichte erzählen. Das macht mir total viel Spaß. Also wenn ihr selbst mal Gast sein wollt oder jemanden kennt mit einer tollen Vita, gerne mal an mich rausschauten. Wenn du jetzt sozusagen die eine Sache der Welt mitteilen darfst, die sie über Führung gelernt haben sollte, wenn sie dir zuhört oder generell, was wäre das?
Genau, das habe ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt, und zwar Führung ist Beziehungsarbeit. Führung bedeutet ja letztlich, Menschen mitzunehmen, zu überzeugen, auch zu begeistern. Und das funktioniert nur bei Beziehung.
Also sind wir wieder bei Interaktion, Kommunikation,
ja.
Zuhören, verstehen, ja. beitragen.
Das, ja. Genau. Das heißt jetzt natürlich nicht nur, dass es so kuschelkussmäßig sein muss. Also man kann genauso klare Worte finden, man kann Regeln aufstellen, Regeln gemeinsam erarbeiten, was auch immer. Aber auch das gehört ja zur Beziehung dazu, dass man quasi auch nach, sage ich mal, auch wir leben ja in einer Gesellschaft mit bestimmten Regeln. Ne? Und ich denke, es wird so ganz schnell Richtung, geht es so, ah ja, ist alles so weichgespült, so nein, überhaupt gar nicht. Sonst geht um Klarheit, auch Konfliktfähigkeit, auch Beziehungen, auch gute Beziehungsarbeit hält auch Konflikte aus oder ist tragfähig, was Konflikte angeht. Auch das gehört ja alles mit dazu. Und dann selber halt sich, wenn man das nicht, sag ich mal, schon gelernt hat, auch zum Beispiel sich die das Handwerkszeug drauf zu schaffen, sozusagen, wie kommuniziere ich oder was ist zum Beispiel auch wichtig, um Beziehung zu erhalten. Und das ist halt nicht das große Event, sondern das ist eben das tägliche Miteinander, 9-to-5, Montag bis Freitag. Wie gestalten wir das?
Ja, cool. Letzte Frage, meine Liebe. In deiner Nähe gibt es bestimmt eine große Kreuzung. Hoffe ich. Irgendwo in der Nähe. Ja, eine sehr vielbefahrene Kreuzung. Und du hast genau wie alle meine anderen Gäste die Chance, meine Superkraft zu nutzen. Ich kann da nämlich 4 Wochen lang eine riesige Leuchttafel aufstellen, die von allen Seiten gut lesbar ist. Und da steht ein Satz drauf, den alle Menschen lesen müssen, die durch diesen Kreisverkehr fahren. Was steht denn da drauf, wenn die Ines den benennen darf?
Hab Vertrauen ins Leben.
Hab Vertrauen ins Leben. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir. Ich hatte Vertrauen in die Technik, dass es beim zweiten Mal klappt. Das hat geklappt. Ich drücke uns beiden die Daumen und euch auch, weil es ein wundervolles Gespräch war, dass das technisch hingekriegt wird, sozusagen, dass der Bob, der liebe Bob, Grüße gehen an Stefan Nische in Berlin, der die ganze Technik immer im Hintergrund macht, dass der das so hinbastelt jetzt, dass unser Gespräch dann auch wirklich gut und schlüssig rüberkommt. Ich danke dir, liebe Ines.
Ich
würde sagen, wenn ihr ein Thema habt mit Führung, wenn ihr in diesem Themenkomplex unterwegs seid, dann müsst ihr unbedingt der Ines folgen. Ines war schon, auch ineswarschon.de. Und ich glaube, wir sehen uns, ich bin relativ sicher, nein, ich bin sehr sicher, wir sehen uns demnächst in Mainz in der Pyramide auf dem Agency Day oder bei dem OMT. Ja, und ja, euch genau. Da draußen, gebt uns gerne ein Feedback, gebt uns gerne eine Bewertung oder einen Stern oder whatever. Ihr wisst, ich freue mich drüber, aber ich freue mich auch, wenn ihr einfach nur zuhört. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Sommer, beziehungsweise, wie gesagt, der ist ja vielleicht schon fast vorbei, wenn die Folge rauskommt. Ich wünsche uns auf jeden Fall einen schönen Tag und viel Sonne. Bis dahin. Tschüss, Ines.
Tschüss, Wolfgang, und danke dir.